do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Und herzlich willkommen zu Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tue ich, Lorenzo Ligresti, gemeinsam. Und das jetzt schon zum 10. Mal. Also herzlichen Glückwunsch, Julius, zum ersten kleinen Jubiläum. Mit Julius Schubert, der mal wieder mir virtuell gegenüber sitzend, Paulaner Spezi trinkend, heiß ist auf die neue Folge.
Not sponsored. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin happy. Erstmal krass, wie schnell die Zeit vergeht, dass wir das jetzt hier seit 10 Wochen bereits machen. Und ja, Weihnachten steht vor der Tür. Die NBA macht Bock aktuell. Ich freue mich auf die nächsten 2 Stunden hier mit dir, mit der Aufnahme. Let's go.
Finde ich gut, dass wir inzwischen, als wir in der Konzeptionalisierung dieses Podcasts waren, haben wir ursprünglich mal gesagt, dass so eine Folge so ungefähr eine Stunde, Pi mal Daumen, schauen wir mal. Inzwischen gehen wir von vornherein einfach davon aus, dass wir 2 Stunden Aufnahmezeit hier abreißen werden. Aber ist doch auch schön so. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal rein mit meiner Headline diese Woche. Eigentlich wärst du dran gewesen, mit der Headline anzufangen, aber wir haben uns entschieden, dass wir das switchen, weil meine Headline sich heute tatsächlich nicht um Basketball dreht und die geneigten Hörer werden sich denken können, was es damit auf sich hat. Meine Headline ist nämlich diese Woche, Lionel Messi hat es endlich geschafft und die Fußball-Weltmeisterschaft ist zu Ende gegangen, diesen Sonntag mit dem Finale zwischen Argentinien und Frankreich. Ihr wisst Bescheid, ich bin großer Fußballfan und beschäftige mich auch beruflich viel mit Fußball, weswegen auch der Gewissenskonflikt, die Debatte, ob man die WM boykottieren möchte oder nicht, hat sich für mich glücklicherweise gar nicht erst gestellt. Ich kann jeden verstehen, der dieses Turnier nicht verfolgen wollte aus diversen Gründen. Ich habe es getan, du hast es auch getan, zumindest ab der K.O.-Phase, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und das Märchen dieser WM hat das aus Fußball Fan und Fußballerherz-Sicht wahrscheinlich perfekte Ende genommen. Noch perfekter wäre wahrscheinlich ein Finale zwischen Messi und Ronaldo gewesen, aber auch so konnte man, glaube ich, als Fußballromantiker sehr zufrieden sein. Lionel Messi im Alter von 35 Jahren endlich diesen lang ersehnten WM-Triumph, ja, diesen WM-Pokal in die Höhe recken dürfen. Und da wollten wir einfach ein bisschen drüber quatschen. Wie hast du die WM und vor allem auch dieses Finale am Sonntagmittag verfolgt, Julius?
Ich habe die WM zu Beginn überhaupt nicht verfolgt, was auch einfach damit zusammenhing, dass ich das A so ein bisschen boykottieren wollte und B einfach mein Interesse für Fußball in den letzten Jahren rapide abgenommen hatte und es einfach für mich, ich war einfach nicht in diesem WM-Fieber. Das erste Spiel, was ich dann gesehen habe, war das Spiel, wo Deutschland rausgeflogen ist. Also ich habe auch die ersten beiden Deutschlandspiele nicht gesehen. Okay. Das war aber auch nur, weil wir abends unterwegs waren und halt in einer Bar saßen. Also wenn ich da zu Hause gewesen wäre, hätte ich das auch nicht geguckt. Ja, und da ging es dann immer wieder so ein bisschen los. Ich habe dann ab Viertelfinale habe ich jedes Spiel gesehen, bis auf das Spiel um Platz 3, das habe ich mir nicht gegeben. Ja, hat auf jeden Fall mal wieder Bock gemacht, muss ich sagen, diesen Sport ein bisschen intensiver zu verfolgen. Ich habe früher ja riesiger Fußballfan, das Fußball war quasi mein Leben damals, mittlerweile verfolge ich es eigentlich mehr oder weniger überhaupt nicht mehr. Und ich habe gehofft, dass Messi das Ding holt, einer meiner Lieblingsspieler seit Jahren. Und jemand, der, das stand immer so ein bisschen über ihm. Und wir waren ja als Deutschland-Fans gerade, waren ja auch immer live dabei, als Messi rausgeflogen ist. Es sind ja 3 Jahre oder 3 Weltmeisterschaften hintereinander ist ja Messi mit seinem Team an unserer deutschen Nationalmannschaft gescheitert. Das heißt, das auch immer dann direkt gesehen, wenn Messis Traum dann quasi zu Ende war, 2006, 10 und 14. Von daher freue ich mich einfach für ihn, dass er diesen Titel jetzt endlich holen konnte, dass diese Karriere, die wir so vielleicht noch nie von einem Spieler gesehen haben, so eine erfolgreiche Karriere, jetzt gekrönt ist. Letztes Jahr auch mit dem Copa America-Titel, dies Jahr dann mit dem WM-Titel, eine absolute Goat-Karriere hingelegt und ich freue mich einfach für ihn.
Absolut. Ich habe für den Schwarzwälder Boten, die Zeitung, für die ich arbeite, habe ich einen Kommentar verfasst, genau drehend sich um Messi natürlich. Nach diesem Finale würde ich gerne ganz kurz hier zum Besten geben, trägt die Überschrift Meisterwerk, passenderweise. Es ist der letzte Pinselstrich eines nun endlich makellosen Meisterwerks. Lionel Messi erlöst an diesem magischen Abend 46 Millionen Argentinier, aber vor allem sich selbst. Von der Last auf seinen Schultern, von den erdrückenden Erwartungen eines fußballverrückten Landes, von den ewigen Vergleichen mit dem verstorbenen Volkshelden Diego Armando Maradona. Einer der größten, vielleicht der größte Fußballer aller Zeiten, erreicht sein ultimatives Ziel, erfüllt sich nach all diesen Jahren endlich seinen Lebenstraum. Mehr als 700 Tore, unzählige Trophäen, noch mehr legendäre Momente und 7 Ballon d'Ors. Doch dieser WM-Triumph ist die Krönung. Dieser Pokal ist Messis Mona Lisa, dieses Turnier seine 5. Sinfonie. Mehr als 18 Jahre nach seinem Profidebüt ist der kleine, schmächtige Junge aus Rosario endgültig auf dem Olymp angekommen. Und wir alle können uns glücklich schätzen, diese Heldenreise miterlebt zu haben. Verzeiht es mir, dass es so pathetisch, so melancholisch fast schon war, aber es war wirklich, ich glaube nicht nur für mich, ich war ehrlicherweise über seine gesamte Karriere hinweg nie der größte Messi-Fan. Ich war immer ein Ronaldo-Guy, gebe ich ganz ehrlich zu, in dieser Debatte. Aber ihn zu sehen, wie er diesen Pokal und auch seine, ja, es war ja nicht mal, dass er irgendwie emotional aufgelöst war, es war einfach nur so eine kindische Freude, die in seinem Gesicht stand nach diesen, in diesen Momenten. Ja, es war surreal und das noch nach einem wirklich perfekten Finale. Es war nicht von Beginn an spannend, es war erschreckend, wie schwach Frankreich gespielt hat zu Beginn. Dann aber das Aufdrehen von Mbappé als kommender Superstar und als Erbe sozusagen, der in diesem Finale einfach 3 Tore macht. Messi, der das Siegtor noch in der Verlängerung geschossen hat, oder das Tor, das sie dann ins Elfmeterschießen noch befördern konnte. Ja, und dann eben dieses Elfmeterschießen, in dem der argentinische Keeper Emi Martinez wieder zum Helden aufgestiegen ist. Ja, es war einfach von vorne bis hinten wahnsinnig schön. Ich muss leider sagen, ich habe mich ein bisschen daran gestört, dass er bei der Pokalübergabe dann diesen Umhang bekommen musste. Ich habe mich auch ein bisschen eingelesen. So, das ist im arabischen Raum ist das so die größte Ehre, die jemandem zuteil werden kann. Und ich verstehe die Geste und das ist auch ganz schön. Aber irgendwie hat sich's für mich nicht so richtig angefühlt, dieses dann doch legendäre Foto, das ja in Jahrzehnten noch um die Welt gehen wird, so da rein zu pfuschen, dass er eben nicht sein Trikot first and foremost trägt, sondern irgendwie diesen Umhang noch drüber. Umso besser, dass es dann diese schönen Bilder gibt, als die Fans dann auf den Rasen kamen und er auf den Schultern hochgehoben wird mit dem Pokal und so weiter. Naja.
Weiß man, ob er das, also hat er dazu irgendwas gesagt? Wahrscheinlich nicht.
Vermutlich
seitdem,
nicht.
Nee. Aber weiß man vielleicht, ob das vorher mit ihm abgesprochen war oder ob er davon auch überrascht wurde?
Keine Ahnung.
Ich habe jetzt auch von einigen gehört, die gesagt haben, sie können sich vorstellen, dass Schweinsteiger irgendwie meinte auch, er kann sich vorstellen, dass Messi das gar nicht so toll fand. Wo mich jetzt auch mal interessieren würde, ob das vorher einfach vielleicht geklärt wurde, ob er da gefragt wurde.
Also er wirkte
wurde,
in dem Moment sehr unwissend.
Aussieht.
Also es hatte für mich den Anschein, dass er nicht so ganz wusste, was da. Und dass dann FIFA-Präsident Gianni Infantino so quasi mit ihm fast schon zur Mannschaft, also ihn so führt wie ein kleines Kind. Ja, ich verstehe die Geste und das ist einfach in dieser Kultur und das will ich auch gar nicht runterreden, aber dass er jetzt auf diesen Fotos, die er sich mit seinen Enkelkindern wahrscheinlich noch angucken wird, so einen Dementorenumhang trägt, das ist halt irgendwie ein bisschen schade und ich weiß nicht, also es wirkte auf mich nicht so, als wäre das vorher abgesprochen gewesen. Aber es soll nichts nehmen von dem Moment und von diesen. Übrigens der meistgelikte Instagram-Post inzwischen, sein Siegerfoto einer Sportperson.
Leute disliken, nicht disliken, aber nehmen ihre Likes von diesem komischen Ei, was aktuell das am meisten gelikteste Bild ist. Fußballfans nehmen ihre Likes da zurück, damit dieses Messi-Bild dann auf Platz 1 steht. Das war doch damals dieses,
aber war das eigentlich irgendwie,
kann dieses Random Eye mehr Likes bekommen als Kylie Jenner oder so? Und dann haben alle Leute dieses Bild geliked damals.
Aber hatte nicht Kylie Jenner das Ei dann doch wieder überholt, als ihr zweites Kind geboren wurde?
Das weiß ich nicht. Ich habe nur heute früh gesehen, dass quasi Leute, also ich hatte das heute früh erst gelesen, dass jetzt dieses Ei nicht mehr ganz viele Likes hat, wie noch vor ein paar Tagen.
Naja, ich bin mir sicher, unsere Hörer werden uns verzeihen, dass wir kurz diese WM und diesen großen Moment ansprechen wollten. Jetzt geht es aber um Instagram-Eier und um Kylie Jenner. Ich glaube, wir schweifen zu weit ab. Ich würde sagen, wir kommen zum Basketball und zu deiner Headline.
Ja, und um Dementoren ging es.
Um
aber
Dementoren,
hast du gemerkt, richtig. ich habe so laut gelacht, wie ich gestern gelacht habe, über den ich auch letztens zum ersten Mal von dir gehört habe. Ich hab's dir versprochen. Nee, let's go. Meine Headline die Woche ist, die NBA Trade-Saison hat angefangen, offiziell. Und wir dürfen gespannt sein, was in den nächsten Wochen passiert. Eine Menge Teams haben eine Menge Nachholbedarf. Erstmal so ein bisschen zum Verständnis. Ab 15. Dezember, also vor einer Woche, wenn diese Folge droppt, seit dem 15. Dezember dürfen Spieler getradet werden, die im Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben haben. Und das sind haufenweise Spieler natürlich. Das heißt, jetzt können mehr oder weniger alle Spieler in der NBA getradet werden. Und wir warten jetzt gerade so ein bisschen darauf. Vielleicht ist ja auch was passiert, jetzt bis diese Folge rauskommt. Aber wir warten aktuell so ein bisschen drauf, dass irgendwie ein Stein das Ganze ins Rollen bringt. Ja, und natürlich, wie immer, gibt es ein paar Teams, die eine Menge Nachholbedarf haben. Zuallererst natürlich die Lakers. Ich meine, da haben wir jetzt schon ausführlich drüber geredet, müssen wir jetzt auch nicht nochmal großartig ins Detail gehen. Aber die Lakers natürlich als 11. aktuell in der Western Conference ein Team, was vielleicht einen Trade machen sollte.
Weil mich würde tatsächlich kurz interessieren, hat sich durch die Davis-Verletzung an deiner Meinung rund um diesen Trade was geändert?
Ich meine, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ja, Westbrook als 6. Mann, es sieht besser aus und der nimmt halt LeBron, der jetzt durch die Davis-Verletzung noch mehr Ballhandling-Aufgabe übernehmen muss, der jetzt noch mehr Usage haben wird, nimmt LeBron da zu einer gewissen Weise was ab. Und das können halt Turner und Hield in der Art und Weise nicht. Aber für mich hat sich nichts geändert. Also ist jetzt nicht so, also wenn Davis jetzt bis zum Saisonende ausfallen würde, dann sähe das anders aus für mich. Aber für mich ist das jetzt noch dringlicher geworden, dass die Lakers diesen Trade machen, weil Anthony Davis für einen Monat mindestens ausfällt, was auch für mich bedeutet, dass ich ihn in LA jetzt im Januar wahrscheinlich nicht sehen werde. Das heißt, die Lakers sollten noch eher handeln und diesen Kader noch eher verbessern, damit, wenn Davis zurückkommt, die Saison nicht quasi schon erledigt ist. So, und dass man eigentlich kaum noch eine Chance auf die Playoffs hat. Das wird jetzt auch kein einfacher Monat von den Gegnern her. Von daher hat sich da jetzt bei mir eher in die Richtung was geändert, dass ich sage, mach diesen Trade jetzt noch dringender.
Okay.
In meinen Augen. Wie sieht es bei dir aus?
Ja,
ist bei dir anders?
Ich war sowieso ein bisschen vorsichtiger, was das angeht. Also ich war ja so ohnehin schon nicht der Meinung, dass dieser Turner-Hield-Trade zum Beispiel die Lakers wirklich wieder zu einem Contender machen könnte. Aber ich habe den Case gesehen mit Davis in dieser Monsterform, in der besten Form seines Lebens fast schon. Also das ist vielleicht sogar wirklich eine Debatte. Bubble Davis oder der Davis, den wir jetzt gerade gesehen haben. Aber ich verstehe diese Westbrook-Komponente, dass er jetzt wahrscheinlich umso wertvoller ist ohne Davis. Aber ich mache mir vor allem halt um AD selbst Sorgen. Also mich verunsichert es einfach ungemein, dass man zum Beispiel gar nicht weiß, was für eine Verletzung es ist. Also so, was ich gelesen habe, einfach nur Right Foot Injury. Mhm. Wenn man sich die Szene anschaut, er knickt quasi um, aber in der Luft, ich habe einen Tweet von einem Arzt gesehen, der meinte, er hat das noch nie gesehen. Und diese sehr vage, mindestens einen Monat, aber Shams hat direkt hinterhergeschoben, so man bereitet sich auf eventuell eine Indefinite Abstinenz vor. Ich weiß nicht, also wenn das die Lage, die man jetzt gerade hat und liest, ist sehr, sehr undurchsichtig. Ich befürchte, dass dieser eine Monat, dass es nicht hinkommen wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir Davis vorm All-Star-Break zum Beispiel gar nicht mehr sehen. Dass er dann direkt danach zurückkommt. Und dann ist natürlich die große Frage, in welcher Form kommt er zurück? Er war in der Form seines Lebens. Er war einer der besten mindestens mal 10 Spieler dieser Liga in dieser Form, wahrscheinlich sogar höher. Ja, kommt er in dieser Form zurück? Weil wenn er nicht in dieser Form zurückkommt, dann kannst du im Prinzip den Trade machen, also kannst völlig egal, welchen Trade du dann machst, dann bin ich der Meinung, dass es nicht reichen wird für die Lakers. Und dann kommt natürlich wieder die Geschichte ins Spiel, möchte man die Zukunft, die ja sowieso schon, also die Pick-Zukunft sieht Stand jetzt noch ganz gut aus Lakers Sicht, aber wenn man diese 27er und 29er Firsts wegtradet, dann sieht es ziemlich düster aus. Und dann kommt wieder das Abwägen ins Spiel, wartet man dann vielleicht nicht lieber bis zum Sommer und reagiert dann. Also ich mache mir halt Sorgen um Davis und wann er zurückkommt und wie er zurückkommt. Und ja.
Ja, ist halt alles sehr spekulativ. Jetzt, was du auch meinst, du dir vorstellen könntest, dass er dann erst, das ist halt, also das weiß so oder so wahrscheinlich keiner, aber gerade wir jetzt als komplett Außenstehende, keine Ahnung, sicherlich im Bereich des Möglichen. Aber ich würde mich jetzt wahrscheinlich erstmal daran orientieren, was man da jetzt aus dem Lakers-Umfeld gehört hat, dass es erst einmal mindestens ein Monat ist und dann wird irgendwie nochmal evaluiert. Ich verstehe, wo du herkommst. Bei Davis natürlich immer dann auch die Frage, wie er, dass er angeschlagen, er war auch angeschlagen bei dem Playoff-Run, der gegen die Suns dann in Runde 1 geendet hat 2021.
Bei dem Playoff-Jog.
Bevor er dann da auch komplett raus musste, da war er davor auch angeschlagen und nicht bei 100%. Das ist natürlich bei Davis auch immer ein super großer Faktor, gerade bei einem Spieler, der so über die Athletik und seinen Körper kommt. Aber ja, das müssen halt die Lakers. Die Lakers werden mehr wissen über Davis Verletzungen. Wenn sie das Gefühl haben, er kommt rechtzeitig zurück, dann sollte man, glaube ich, immer noch eine Menge dafür machen, um diese Saison zu retten. Ich kann mir aber vorstellen, dass es unwahrscheinlicher geworden ist, dass sie den Trade machen. Dass die Lakers dann eher dieses Mindset haben, was du so ein bisschen verfolgst und nicht dann die Dringlichkeit so sehen, weil die haben sie ja bisher auch nicht gesehen. Mhm. Und gerade jetzt in so einer Situation kann ich mir vorstellen, dass sie dann auch eher zu dem Entschluss kommen. Wir versuchen es ohne. Von daher bin ich da jetzt auch nicht sonderlich optimistisch. Ein Team, was vielleicht auch handeln sollte und bei dem die Verletzung einer ihrer Superstars, die Situation auch ein bisschen dringlicher macht, sind die Golden State Warriors in meinen Augen, die mittlerweile jetzt bei 15 Siegen und 16 Niederlagen stehen, auf Platz 11 im Westen, bei denen Steph Curry jetzt noch eine ganze Weile ausfallen wird. Und ich glaube, die Warriors sollten, gerade was ihre Bank angeht, ein bisschen Veteran-Presence, ein bisschen Konstanz reinbringen. Da wird jetzt in der Starting Five, glaube ich nicht, dass da jetzt großartig viel passiert. Da hat man, denke ich, sein Team gefunden, zumal Clay immer besser aussieht. Poole wieder sehr, sehr gut gespielt neulich. Wiggins spielt weiterhin super guten Basketball. Aber gerade was die Bank angeht, so ein bisschen mehr Tiefe da reinzubringen auf der Bank, könnte, glaube ich, den Warriors helfen, wenn sie in die Playoffs kommen wollen dieses Jahr.
Ja. Gehe ich mit. Es ist tatsächlich keines der Teams. Ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht und mir so ein paar Teams rausgeschrieben, die für mich besonders schwer einzuschätzen sind, was kommende Trades angeht. Bei den Warriors gehe ich voll mit. Also es sollte was passieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass was passieren wird. Wir haben ja vor der Saison schon drüber gesprochen, inwiefern Kuminga, Moody, Wiseman, die jungen Spieler, diese Rotationsrollen vom Title Run, diese Otto Porter Jr., Gary Payton Minuten übernehmen können. Bielica, der weirdly echt wichtig war für die Warriors. Die Antwort bislang, Kuminga sieht ganz gut aus. Wiseman ist eine Vollkatastrophe. Er soll wohl jetzt wieder kommen vom G-League-Team. Also Stand der Aufnahme, wir nehmen hier am Dienstagmorgen auf, also sowohl jetzt in dieser Anthony Davis-Sache, was wir gerade besprochen haben, als auch natürlich diese Teams. Es kann sein, bis ihr diese Folge hört, dass etwas passiert ist. Das wissen wir halt jetzt noch nicht. Ja, Wiseman, Totalausfall. Moody, ich habe jetzt noch nicht genug Warriors gesehen, um das wirklich einschätzen zu können, aber gefühlt ist Moody auch nicht wirklich derjenige, der da großen Schritt nach vorne gemacht hat. Ja, sie brauchen, glaube ich, mehr, vor allem was diese, wie du gesagt hast, diese Veteran-Präsenz angeht. Und ich denke, also man hat Steph Curry, der noch, also vor seiner Verletzung ja noch, also wieder auf so einem krassen Level performt hat. Du hast Draymond und Clay und die Prime dieser Jungs ist entweder vielleicht schon vorbei oder sie neigt sich stark dem Ende zu. Ja, also wenn nicht jetzt, wann dann? Also ich gehe auch stark davon aus, dass da in San Francisco, ich hätte fast Oakland gesagt, dass da in San Francisco irgendwie was passieren wird.
Ja, und wenn man jetzt vielleicht im Westen noch bleiben, zwei Teams, eins nur kurz erwähnt, Utah Jazz. Mhm. Nicht mal unbedingt, weil sie, glaube ich, was, also ich glaube, zum einen müssen sie schon irgendwie was machen in eine Richtung oder die andere. Aber ich glaube vor allem, dass wie sehr Utah entscheidet, dieses Team aufzulösen und Pieces abzugeben, hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, wie wild diese Phase und Zeit bis zur Trade-Deadline wird, wenn Utah sagt, okay, wir halten das Team zusammen, holen noch ein paar Vets rein und gehen wirklich auf die Playoffs, dann könnte es relativ ruhig zugehen, wenn Utah sagt, okay, wir geben jetzt hier das halbe Team ab, dann könnte es actually ziemlich verrückt werden, aber das letzte Team vielleicht im Westen sind die Timberwolves, die bei 500 stehen, 15 Siege, 15 Niederlagen und da, glaube ich, läuft im Kern dieses Teams eine Menge nicht so, wie es laufen sollte und wenn ich da jetzt am ehesten ein Problem ausmachen würde, dann wäre es wahrscheinlich D'Angelo Russell, der katastrophal spielt dieses Jahr, der nicht dieser Point Guard ist, der die Fäden, dieser Connector zwischen Towns und Wiseman und Gobert, der defensiv eine absolute Vollkatastrophe ist. Ja, der Wurf will nicht fallen, er spielt selber nicht gut, das Team spielt nicht gut, wenn er auf dem Parkett steht. Und das läuft einfach, glaube ich, nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade Towns und Edwards, die ja die beiden Franchise-Spieler sind, dass die wirklich aufblühen können an der Seite von D'Angelo Russell. Von daher wäre da vielleicht mein Gedanke, wenn ich Minnesota wäre, würde ich mir das genauer angucken, ob ich weiterhin zukünftig mit D'Angelo Russell als meinem Point Guard gehen möchte.
Ja, ich habe jetzt parallel gerade die Zahlen mir angeschaut. Also 46,5% aus dem Feld sind natürlich nicht glorreich. Der Dreier mit knapp 37% ist in Ordnung, aber auch nicht auf dem Level, auf dem er sein sollte für jemanden wie ihn. Ich bin jetzt gerade bei True Shooting, 58%, knapp über 6 Assists. Also die Zahlen sehen gar nicht so katastrophal aus, aber der Eye-Test sagt was anderes, da gehe ich voll mit. Also D'Angelo Russell, jemand, der einfach nicht wirklich in dieses Team passt. So, also es war ja die Hoffnung, dass er dieser Connector-Guy sein kann, der vielleicht Edwards und dieser Initiator, der Edwards im Moment vielleicht noch nicht sein kann in diesem Stadium seiner Karriere. Aber ja, auch da, es wird vielleicht was passieren. Die Timberwolves sind mit diesem Trade für Rudy Gobert mehr oder weniger all-in gegangen. Also die Option, jetzt doch nochmal abzuwarten und vielleicht dann doch nicht die Playoffs zu erreichen, oder die gibt's einfach nicht. Bei den Jazz habe ich gar nicht wirklich was hinzuzufügen. Klar, das ist die große Frage. Die Jazz sind deutlich abgekühlt, sind inzwischen Neunter im Westen mit knapp über 500. Wenn da jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen noch ein paar Niederlagen dazukommen, dann wird es halt immer verlockender, sich nach unten zu orientieren. Und dann war das eine schöne Geschichte und ein schöner Run, aber auch da kann ich mir gut vorstellen, dass da der ein oder andere verschifft wird, weil sie haben ja die, also ob es Markkanen ist, weiß ich nicht, aber sie haben mit Clarkson, mit Conley, sie haben den ein oder anderen Spieler, der für Playoff-Teams und Contender interessant sein kann. Und wenn man da den ein oder anderen Pick abgreifen kann und gleichzeitig seine eigenen Chancen auf Wembanyama erhöhen kann, könnte ich mir gut vorstellen, gerade weil da Danny Ainge im Front Office sitzt, kann ich mir gut vorstellen, dass da was passieren wird.
Ja, ein ganz kurzer Nachtrag noch zu Russell. Die Wolves, und das ist ein Starter, sind 7,5 Punkte pro 100 Possessions besser ohne ihn als mit ihm. Gott. Eine Menge davon kommt am defensiven Ende.
Ja, klar.
Das muss man als Starter auch erstmal schaffen. Also ich sehe da einfach den Fit.
Ja.
Überhaupt nicht. Aber du hast mir vor der Aufnahme gesagt, dass du dir nur Ostteams
rausgeschrieben hast. Nee, ich habe tatsächlich ein Westteam, bevor wir vielleicht in Osten springen.
Okay, ja.
Und zwar die Memphis Grizzlies. Die Grizzlies sind Erster im Osten zum Zeitpunkt der Aufnahme, 19-10.
Im Westen.
Im Westen, Entschuldigung. Spielen Ja Morant, Wahnsinn. Das ist einfach, da fehlen die Worte bei dem Jungen, was der wieder abreißt. Ich frage mich, sollte da nicht ein Move kommen? Also in der Offseason, also die Grizzlies amtierender sind sind dann an den Warriors gescheitert in den Conference Semifinals. Als dann Ja verletzt war, sicherlich war das gerechtfertigt, aber vielleicht auch ein bisschen unglücklich, und sie haben den Warriors trotzdem eine ganz gute Serie geliefert. Sind sie vielleicht bereit für diesen nächsten Schritt? Wirklich zu sagen, okay, also das scheinen sie ja rein personell bislang noch nicht gemacht zu haben, auch in der Offseason. Die Anthony Melton abgegeben, Kyle Anderson abgegeben. Das waren keine Win-Now-Moves. Sie haben sich Danny Green reingeholt, der aber noch ewig lang ausfällt, der einen expiring Contract hat, über 11 Millionen, glaube ich, ungefähr. Und wenn ich mir die Rotation angucke, diese Power Forward bzw. Big Minuten hinter Jaren Jackson und hinter Adams, der ja wahrscheinlich in den Playoffs immer weniger spielbar werden wird, was wir auch letztes Jahr gesehen haben. Da stehen halt momentan Santi Aldama und David Roddy. So, Hut ab an die Jungs, was sie bisher leisten. Aber wäre es nicht vielleicht an der Zeit, da nochmal nachzubessern und nochmal ein bisschen aggressiver in Richtung Win Now zu gehen? Weil die Grizzlies, wie gesagt, sie sind Stand jetzt das beste Team im Westen. Warum denn nicht? Also ich verstehe diese Geschichte. Die Grizzlies haben offensichtlich das Grizzlies Front Office ist so das Äquivalent zu Obelix, der in den Zaubertrank gefallen ist. Die machen einfach Jahr für Jahr im Draft, hauen sie einen nach dem anderen raus. Die haben irgendwie da die geheime Formel gefunden. Aber ist es nicht an der Zeit, von diesen vielen Spielern, die man hat, also wenn du dir das Roster der Grizzlies mal anguckst, die haben wirklich 10, 11, 12 gute NBA-Spieler. So ein Konsolidierungstrade oder Danny Green wegzuschicken, dann wird die Rotation dann noch voller, wenn er irgendwann zurückkommt. Sie haben alle ihre eigenen Picks. Ich glaube, es ist an der Zeit, da jetzt nochmal einen Move zu starten und nochmal mehr in die Win-Now-Richtung zu gehen. Was denkst du? Also, wie sind deine Gedanken zu den Grizzlies gerade?
Wenn ich Memphis bin und auf die bisherige Saison gucke und gerade auf diesen Westen gucke, dann schaue ich mir den an und sage, okay, den können wir gewinnen dieses Jahr.
Oder? Genau.
So werden sicherlich nicht nur die Grizzlies denken, weil der Westen super offen ist dieses Jahr. Aber warum denn nicht? Man hat mit Ja Morant diesen Superstar. Jaren Jackson Jr., wenn er fit ist, einer der besten jungen Bigs in der NBA. Desmond Bane hat einen enormen Schritt gemacht zu einem All-Star-Level-Spieler. Und wenn man da dann jetzt noch einen Veteran, der vielleicht noch eine Erfahrung mitbringt, weil das fehlt den Grizzlies vielleicht so ein bisschen, abgesehen von Adams und Danny Green, dass man einfach nicht diese Erfahrung hat. Das ist ein sehr, sehr junger Kerl natürlich auch. Wenn man da ein, zwei Spieler, ein, zwei Picks vielleicht abgeben kann für jemanden, der ihnen jetzt gerade hilft, dann auf jeden Fall. Gefällt mir. Ist ein schöner Gedanke. Ich hatte mich so ein bisschen auf Teams konzentriert, die gerade so im Mittelfeld sind und da aber nicht so richtig hingehören eigentlich. Aber auch der Erste im Westen hat Bedarf sicherlich.
Und gerade auf dieser Position, wie gesagt, diese Backup-Big-Minuten oder generell diese großen Wings, die auch der Defense nochmal helfen, da gibt's ja Kandidaten. Also Bojan Bogdanovic zum Beispiel in Detroit ist gerade, fragt man sich, bleibt der oder wird er vielleicht doch noch weggeschifft? Jetzt, wo Cade Cunningham raus ist, gehen die Pistons vielleicht doch dann in den kompletten Tank. Jay Crowder sitzt immer noch in Phoenix irgendwo in seiner Wohnung auf der Couch und hält sich wahrscheinlich in irgendwelchen Community-Gyms fit. Karl Kuzma, das wäre vielleicht eine Überleitung, falls du die Wizards auch auf deiner Liste hast. Wizards sind für mich ein sehr spannendes Team, was die Trade-Season angeht. Karl Kuzma könnte ein Kandidat sein. Also ich glaube, gerade auf dieser Position, wenn man es drauf anlegt, könnte man da echt gut nachbessern.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade Crowder passt, glaube ich, auch von der Mentalität her ganz gut zu dem, was die Memphis Grizzlies machen, und würde das zu einem noch deutlich unangenehmeren Gegner machen. Ja, lass doch mal kurz zum Osten kommen. Vielleicht nicht ganz so krass ausführlich, du hast die Wizards gerade schon angesprochen, gerade mit Kuzma auch, der ja schon so ein bisschen hat durchsickern lassen, dass er vorhat, unrestricted Free Agent zu werden, dass er vorhat, bezahlt zu werden. Ob das dann in Washington ist oder nicht. Naja, warum hältst du die Wizards für ein Team, was einen Move machen sollte? Was wäre das für ein Move?
Ja, weil sie schlecht sind, hauptsächlich. Also weil die Wizards einfach wirklich ein Trauerspiel sind. Also ich glaube, wenn ich ein Ranking aufstellen müsste der Teams, die ich mir gerade am wenigsten gern anschauen würde, dann wären die Wizards da irgendwie ganz oben mit dabei. Kristaps Porzingis spielt vielleicht sogar den besten Basketball seiner Karriere. Das könnte eine Chance sein, also eine Sell-High-Opportunity, bevor er sich wieder unausweichlicherweise irgendeine Verletzung einhandelt. Ja, Bradley Beal hat eine No-Trade-Klausel in seinem aberwitzigen Vertrag, den er in der Offseason bekommen hat, aber wenn sich der richtige Kandidat findet, vielleicht auch aus Beals Sicht so, man hat sich das die letzten Jahre schon gefragt, was will der eigentlich noch in Washington? Er scheint loyal zu sein, er scheint dort bleiben zu wollen, aber ab einem gewissen Punkt wird auch er sich fragen, was machen wir eigentlich hier? Also wenn man sich die Drafts der letzten Jahre anguckt bei den Wizards, ist es vielleicht nicht die allerbeste Strategie, voll auf den Draft zu gehen, so, da lief nicht viel richtig in den letzten Jahren. Man hat viele dieser jungen Spieler, Danny Avdija, Corey Kispert, Rui Hachimura, die einfach nicht das sind, was man sich erhofft hatte, die aber vielleicht in anderen Situationen nochmal aufblühen könnten, wo es vielleicht Interessenten gibt. Also wenn ich mir das Roster der Wizards angucke, sehe ich da einfach wenig Grund, weiterhin nach oben zu streben, und sehe viele Kandidaten, die sowohl Interesse haben sollten, Washington zu verlassen, als auch sicherlich anderswo Begehrlichkeiten wecken könnten. Und deswegen sind die Wizards für mich ein sehr interessantes Team, was jetzt diese Trade-Season angeht. Ich glaube, also je nachdem, welche Richtung man einschlagen will, aber wenn man sich nach unten orientieren möchte, dann könnten da große Dominosteine fallen.
Ja, 100%. Vielleicht auch ein Team, was in einer ganz ähnlichen Situation ist, aber die Chicago Bulls sind, glaube ich, von daher ein ähnliches Team, dass man sich auch da fragen muss, okay, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Wir sind all in gegangen, haben unsere mittel- und langfristige Zukunft mehr oder weniger aufgegeben für dieses Team jetzt gerade, und man steht bei 11 Siegen und 18 Niederlagen. Sicherlich Lonzo Ball fehlt, was wirklich dem Team schadet, aber das wäre mit Lonzo jetzt auch nur bedingt besser in meinen Augen. Also da passt es vorne und hinten nicht, und dass die Bulls aktuell nicht mal auf einem Play-in-Platz stehen. So, letztes Jahr wusste man so, okay, die kommen in die Playoffs, da wird dann irgendwann Schluss sein, so wie es dann auch kam. Aber dass man in diesem Jahr nicht einmal gerade auf einem Play-in-Platz steht, auch mit gut Abstand zu einem Play-in-Platz, das ist natürlich komplett katastrophal, und auch da sollte man sich, glaube ich, irgendwann fragen, machen wir noch weiter mit diesem Team und dieses Win-Now-Ding, wenn man obviously nicht gut genug ist, wie sehr macht das noch Sinn? Oder macht es dann mehr Sinn, wieder ein bisschen mehr auf die Zukunft zu gucken, dieses Team, ja, auseinanderzubrechen, eine neue Richtung einzuschlagen?
Ja, absolut. Stehen auch bei mir auf dem Zettel. Problem an der Sache ist so ein bisschen, dass der, wenn ich das richtig im Kopf habe, der Pick dieses Jahr geht nach Orlando. Der ist zwar Top 4 protected, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Pick behältst, ist relativ gering. Es ist irgendwie eine Ironie des Schicksals. Ich habe das in einem Podcast neulich gehört, ich weiß aber nicht mehr in welchem, dass sich quasi die Bulls durch diesen Trade, als man Vucevic aus Orlando geholt hat, den man ja damals schon kritisieren konnte und musste, dass sie erstens Wendell Carter Jr. abgegeben haben, der vielleicht sogar jetzt schon, aber spätestens in ein, zwei Jahren der bessere Spieler ist als Vucevic. Und dass man sich aber vor allem in so eine Sackgasse manövriert hat, dass man jetzt im Prinzip die Magic von vor ein paar Jahren ist. Erinnerst du dich an diese Orlando-Teams mit Vucevic und Evan Fournier und Aaron Gordon, die irgendwie ein paar Jahre in Folge ganz gut waren und dann so, so zwischen 7, 8, 9 rumgekrebst sind und dann aber in der ersten Runde.
Die haben doch auch mal.
Die haben in die jedem haben doch auch Jahr mal Playoff-Spiel das gewonnen,
gegen die Raptors.
Ja, und gegen die Bucks auch.
Gegen die Raptors. Das war doch so ein Buzzerbeater in dem Raptors Heider Run damals, 2018, 19. Da haben sie das erste Spiel mit irgendeinem Buzzerbeater gewonnen.
Und gegen die Bucks, ein Jahr später dann, glaube ich, haben sie auch das erste Spiel gewonnen und alle waren so, oh, Orlando, Und dann war es aber schnell wieder vorbei. Und das sind, also so in die Richtung gehen halt die Bulls gerade, vielleicht sogar noch mal einen Tick schlechter. Ich glaube schon, dass es mit Lonzo besser aussehen würde, aber Lonzos, wenn du dir die Injury-Updates der letzten Wochen, also es ist ja gerade, also es hieß irgendwie neulich, dass er immer noch nicht richtig die Treppen hochgehen kann. Was? Also das ist sehr, sehr besorgniserregend. Und ja, das ist, wie gesagt, der Pick dieses Jahr. Ich check das nebenher nochmal ganz kurz. Nicht, dass ich da jetzt einen Quatsch erzählt habe. Oder hast du das auch so auf dem Schirm, dass der Pick nach Orlando geht?
Keine Ahnung, aber das kann gut sein im Rahmen dieses Vooch-Trades damals.
Ja, das stimmt so. Also top 4 protected. Der Pick geht nach Orlando. Ja, das ist einfach. Ja, wie gesagt, sie haben sich in eine Sackgasse manövriert, aus der sie jetzt auch nicht so leicht wieder rauskommen. Zach LaVine sieht gar nicht gut aus dieses Jahr. Das hat sicherlich auch damit zu tun, warum die Bulls so strugglen. Aber ja, auch ein ganz klarer Kandidat für Fragezeichen, wo soll es hingehen? Und aber auch ein Kandidat, der vielleicht einsehen muss, dass es mit diesem Kern nicht reicht.
Ja, und dann abschließend gibt es noch ein paar Teams. Wenn du über eins dieser Teams noch ein bisschen ausführlicher reden möchtest, dann gerne. Aber Teams wie die Knicks zum Beispiel, Teams wie Miami, die auch bei 500 stehen gerade, die Hawks sicherlich auch ein bisschen Potenzial nach oben noch. Die Raptors, die auch überraschend schlecht spielen dieses Jahr. Ist da noch jemanden, über den du explizit noch reden möchtest? Oder wollen wir dann zum Hauptthema dieser Folge kommen?
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz. Also ich habe für die Saisonvorschau des God Next Magazines habe ich unter anderem den Artikel über die Knicks geschrieben und habe mich damals schon gefragt, wie diese zwei Pole zusammenkommen. Also dieser Win-Now-Gedanke und die Playoff-Ambitionen rund um das Duo Brunson und Randall, was jetzt auch nicht das Star-Duo aus dem Bilderbuch ist, aber gut. Und auf der anderen Seite aber diese Talententwicklung, die man ja offensichtlich vornehmen sollte, allen voran mit RJ Barrett, der irgendwie wieder keinen Schritt nach vorne gemacht hat bislang, aber auch mit so Jungs wie Quickly, Obi Toppin, Quentin Grimes. Ja, es ist halt irgendwie so, sie leben in zwei Welten mehr oder weniger und das dann noch mit einem Coach, der nicht wirklich für Talententwicklung bekannt ist. Auf der anderen Seite, also es war ein ziemlich schlechter Saisonstart für die Knicks, aber jetzt haben sie 7 in Folge gewonnen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Auch ein ganz, ganz komisches Team, wo irgendwie in beide Richtungen, also es sind halt die Knicks, so du musst immer damit rechnen, dass die in irgendeiner Form einen unter Umständen nicht so cleveren Move in Richtung Playoff-Ambitionen machen. Aber vielleicht wäre es der beste Weg, erstmal sich auf diese jungen Spieler zu fokussieren. Und zu den Raptors, man braucht halt, glaube ich, noch so einen zweiten Half-Court-Creator neben Fred VanVleet. Scottie Barnes ist stagniert, Siakam. Irgendwie gefühlt. Siakam ist das, der war jetzt verletzt, kam ganz gut zurück. Mhm. Aber ich glaube, so ein oder zwei Pieces braucht es noch. Ich glaube, die Raptors sind Stand jetzt ein Team. Du willst sie nicht sehen in den Playoffs. Es ist immer noch ein wahnsinnig unangenehmes Team, vor allem wegen ihrer Defense. Aber um wirklich noch mal eine Schublade höher sich orientieren zu können, da sollte, glaube ich, auch noch was passieren. Ja, da stimme ich dir zu. Und ansonsten, auch die Hawks hatte ich noch auf meiner Liste und das dann noch so, also Phoenix, Miami und Dallas, ohne jetzt da nochmal darauf eingehen zu wollen, bei Phoenix natürlich klar mit Crowder, die große Komponente, die sich gelöst werden sollte. Miami und Dallas, zwei Teams, wir werden jetzt gleich im Hauptteil der Folge, wir haben noch gar nicht gesagt, worum es heute eigentlich gehen soll gleich, das müssen wir dann gleich noch nachholen. Dallas ist ein Team, das vielleicht noch etwas braucht und Miami ist ein Team, das vielleicht noch etwas braucht. Aber das ist so dieses klassische, man möchte Contender sein, man ist noch nicht ganz da und vielleicht findet man auch das Puzzleteil. Ja, brauchen wir glaube ich nicht nochmal. Außer du hast irgendwie noch brennende Gedanken zu einem der genannten Teams. Alright. Ja, und damit kommen wir jetzt endlich, kann man sagen, wir sind jetzt hier schon bei knapp 40 Minuten Aufnahmezeit. War aber auch so geplant heute mit diesem Trade-Thema natürlich. Die Trade-Season hat begonnen, dass wir da ein bisschen ausführlicher darüber quatschen, ein paar Teams behandeln. Ich hoffe, das war interessant, da unsere Gedankenergüsse zu hören. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptthema der heutigen Folge. Und wir erwähnen es in dieser Folge erstmals. Das habe ich im Intro ein bisschen verpennt. Sorry dafür, aber ihr habt es ja im Titel gesehen und in der Folgenbeschreibung eventuell. Es geht um heliozentrischen Basketball. Heliozentrische Offensive mit dem Aufhänger natürlich Luka Doncic, der in diese Richtung gerade, ja, ich glaube, man kann so sagen, neue Maßstäbe setzt in eine sehr, sehr aberwitzige Sphäre. Und ja, wir wollen uns ein bisschen über Luka unterhalten, über die Mavs unterhalten, was sie da gerade machen, auf die Beine stellen, warum das vielleicht auch aus Sicht der Mavericks, die jetzt mit einem Rekord von 15-16 auf Platz 10 im Westen rangieren, was natürlich nicht der eigene Anspruch ist.
Heute Nacht wieder verloren.
Heute Nacht wieder verloren. Luka wurde ejected, habe ich gesehen, relativ früh. Ja, es läuft nicht so rund. Und das, obwohl Luka Doncic Monsterzahlen auflegt und auf einem MVP-Niveau agiert und das natürlich auch durch das System begünstigt wird. Und darüber wollen wir uns unterhalten. Was läuft gut bei den Mavericks? Was läuft nicht so gut? Wo muss sich vielleicht Luka sogar an die eigene Nase fassen? Da hast du neulich ein Video dazu gemacht, das ich mir gestern dann, normalerweise schaue ich mir deine Videos nicht an, aber das habe ich mir jetzt angeschaut als Vorbereitung. Das war natürlich ein Spaß. Ich schaue mir so gut wie alle Videos von
dir an. An der Stelle der Aufruf, ich bin seit 11 Sekunden auf der Suche nach einem neuen Podcast-Partner. Mails bitte an meine E-Mail, die verlinkt ist in der Folgenbeschreibung. Und dann machen wir Bewerbungsgespräche ab morgen.
Nein, ich schaue mir natürlich so gut wie jedes Video von Julius an. Das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, das zu tun. Das mal nebenbei.
Oh, danke.
Wo war ich denn jetzt? Luka, Mavs. Genau, und wir wollen uns ein bisschen auch auf einer, wie ihr das von uns kennt, auf einer bigger picture, allgemeineren Ebene mit dem Thema Heliozentrik in einer NBA-Offense auseinandersetzen. Was gibt es für andere Beispiele, sowohl aktuell als auch in der jüngeren Vergangenheit? Ja, und all das haben wir vor. Und dann hoffen wir natürlich am Ende, die Frage beantworten zu können, kann man denn mit Luka Ball beziehungsweise mit einem Offensivsystem, das so krass auf einen einzelnen Spieler zugeschnitten ist, kann man so wirklich erfolgreich sein? Kann man so einen NBA-Titel gewinnen? Und ich würde sagen, damit legen wir jetzt los. Julius, was sind deine ersten Gedanken, wenn du das Stichwort heliozentrische Offensive hörst?
Mein erster Gedanke ist Luka Doncic. Aber wollen wir vielleicht erstmal kurz erklären, was dieser Begriff überhaupt bedeutet? Für die Zuschauer, die vielleicht nicht genau wissen, was dieser Fachbegriff Heliozentrik bedeutet?
Ja, gerne. Ich kann auch gerne kurz eine Begriffsdefinition raushauen. Ich glaube, da sind die Hörer besonders heiß drauf.
Ich habe schon nebenbei Wikipedia offen. Das heliozentrische Weltbild, auch kopernikanisches Weltbild genannt, ist ein Weltbild, in dem die Sonne als das ruhende Zentrum des Universums gilt. Die Planeten einschließlich der Erde bewegen sich um das Zentrum herum, während die Fixsterne an einer ruhenden äußeren Kugelschale angeheftet sein sollen. Dabei dreht sich die Erde einmal täglich um sich selbst und der Mond bewegt sich ungefähr jeden Monat einmal um die Erde. Also zuallererst natürlich Wikipedia nicht als Hauptquelle benutzen für irgendwas, so wie wir es in der Schule gelernt haben. Ich denke, für diese Folge ist es okay, ausnahmsweise mal. Genau, und auf den Basketball bezogen bedeutet es natürlich, dass sich dieses Team und die Offensive dieses Teams um diesen einen Spieler dreht, ist Luka in diesem Fall oder andere Superstars, die Sonne dieses Systems sind und alles um sich herum sich um diesen Mittelpunkt bewegt. Und der Begriff ein bisschen populärer geworden in den letzten Jahren, weil diese ganze Teamkonstruktion um quasi diesen einen Superstar, um des Superstars mehr Touches haben, größere Rollen, mehr Usage und so, weil das ein Trend ist, der sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten in der NBA beobachten lässt. Und Luka hebt es halt nochmal auf ein Level, was wir noch nie gesehen haben, was selbst alles top, was James Harden damals bei den Rockets gemacht hat. Hat eine Usage von 42,4% laut Cleaning the Glass in diesem Jahr. Also quasi Usage, auch das vielleicht nochmal ganz kurz als Erklärung, bedeutet, wie hoch der Anteil ist von den Angriffen eines Teams, bei denen der Spieler, in dem Fall Luka, einen Angriff beendet, indem er wirft, einen Assist holt, einen Turnover oder auch an die Freiwurf Linie geht. Und das ist bei Luka extrem hoch. Luka ist der Spieler in der NBA, der die meiste Zeit am Ball ist, über 10 Minuten pro Spiel hat Luka Doncic den Ball in seinen Händen, das muss man sich mal überlegen. So ein Spiel geht 48 Minuten und davon hat Luka über 10 Minuten den Ball in seiner eigenen Hand. 90% all seiner Made Field Goals sind nicht assistiert, was auch unerhört ist und wir auch noch nie gesehen haben von irgendeinem Spieler. Und trotzdem läuft es nicht bei Dallas, auch wenn Luka MVP-Stats auflegt, auch wenn er in meinen Augen der beste offensive Spieler der Welt ist, auch wenn er ein unfassbares Jahr bisher wieder spielt, läuft es nicht. Die Mavericks stehen bei nicht mal bei 500. Jetzt haben sie eine Niederlage mehr als einen Sieg.
Ja.
Und das hat verschiedene Gründe. Ich finde, also in meinen Augen ist Luka da nicht komplett unschuldig, aber er hatte einen relativ kleinen Anteil daran. Denn wenn er auf dem Parkett steht, dann läuft's. Die Mavericks haben eine absurde Offensive von 119,6er Offensivrating. Wenn Luka auf dem Parkett steht, was ja Wahnsinn ist, und Luka steht lange Zeit auf dem Parkett, die Probleme liegen dann eher an der Zeit, A, wenn Luka nicht auf dem Parkett steht, und B, generell defensiv, wobei auch Luka mir da deutlich besser gefällt an diesem Ende. Von daher, ja, ist das so ein bisschen eingetreten, was viele Leute, unter anderem ich, im Sommer kritisiert haben, dass man mal wieder es nicht geschafft hat, Luka ein Team an die Seite zu stellen, mit dem dieser irgendwas gewinnen kann. Man hat gesehen, dass es letztes Jahr läuft, wenn Luka mehrere On-Ball-Shot-Creator an seiner Seite hat, dann gibt man den besten davon Jalen Brunson. Gut, man hat ihn nicht abgegeben, aber man lässt ihn quasi ziehen, weil man sich über Monate nicht so sehr dafür bemüht hat, ihn zu halten. Und jetzt steht man da und Luka muss alles alleine machen. Das Team um ihn herum besteht aus Spielern, die nicht selber etwas mit dem Ball anfangen können, die Probleme haben, aus Lukas kreierten Vorteilen Kapital zu schlagen, die nicht wirklich verteidigen können. Und deswegen läuft es bisher noch überhaupt nicht bei den Dallas Mavericks.
So ist es. Und die Idee eines solchen auf einen Spieler zentrierten Systems ist es ja logischerweise, deinem besten Spieler, und in dem Fall, da komme ich auch gleich noch dazu, fand ich einen interessanten Punkt, dass sich dieses Verständnis von Heliozentrik auch entwickelt hat im Laufe der Jahre. Die Idee ist natürlich, dein bester Spieler hat möglichst oft den Ball in der Hand und trifft möglichst häufig die Entscheidungen, die dann im besten Fall zu Körben führen. Und das ist ja an sich ein in sich schlüssiges Konzept. Wird auch veranschaulicht dadurch, also zum Beispiel die Mavericks mit Luka auf dem Feld haben als Team eine effective Field Goal Percentage von 58,1%. Und wenn Luka nicht auf dem Feld steht, haben sie eine effective Field Goal Percentage von 51,9%. Das ist das 93. bzw. das 24. Percentile in Lineups in der Liga. Also Luka ist nicht nur derjenige, der das Scoring selbst in die Hand nimmt, sondern er ist vor allem auch derjenige, der es dazu bringt, dass seine Teamkollegen um ihn rum hochprozentigere Looks, effizientere Looks bekommen. Und eine Statistik, die auch ganz vielsagend war, wie ich finde, die Mavericks haben mit Abstand die höchste Halfcourt-Frequenz. Also sie haben, ich glaube, auch die langsamste Pace der ganzen Liga, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sie haben die niedrigste Transition-Frequenz und sie agieren einfach wahnsinnig viel im Halfcourt gegen eine Set-Defense. Luka hat den Ball und soll kreieren. Wollen wir vielleicht, bevor wir ein bisschen eingehender über die Mavs und dieses System sprechen, wollen wir vielleicht ein bisschen allgemeiner darüber sprechen, warum eine heliozentrische Offensive, warum die so reizvoll ist für Teams und warum sie sich in den letzten Jahren immer populärer geworden ist und immer mehr zu einem Mittel wird?
Gerne.
Das hat zum einen natürlich damit zu tun, dass, also Voraussetzung für ein solches System ist logischerweise, dass du einen solchen Spieler hast. Sei das Luka Doncic, sei das Trae Young, LeBron James, Nikola Jokic, auch jemand wie Joel Embiid. So, wenn du einen solchen Spieler hast, liegt es nahe, dass du deine offensiven Bemühungen so viel wie möglich über diesen Spieler, weil das sind entweder einfach im Liga-Vergleich oder sogar im historischen Vergleich, sind das elitäre Offensivspieler, die tendenziell bessere Entscheidungen treffen und mehr Vorteile kreieren können als ihre Mitspieler. Es ist auch ein wenig einfacher aus einer Teambuilding-Sicht. Wenn du einen solchen Spieler gefunden hast, das ist natürlich wahnsinnig schwer. Irgendwann musst du den entweder draften oder für dein Team gewinnen in der Free Agency oder per Blockbuster-Trade. Aber wenn du mal einen solchen Spieler hast, ist es, glaube ich, einfacher, die passenden Rollenspieler zu finden, die du da drumherum bauen kannst, als erstens überhaupt einen zweiten Star zu finden, weil Stars sind halt einfach nicht, die wachsen nicht auf Bäumen, wie man so schön sagt in der NBA. Und zweitens dann auch noch einen zweiten oder sogar einen dritten Star zu finden, der dann auch noch zu deinem Superstar passt von seiner Spielweise her. Und deswegen ist es, glaube ich, aus Teambuilding-Sicht auch einfacher, sich diesen Blueprint heranzuziehen und danach dein Team aufzubauen. Hast du Gedanken dazu oder soll ich mit, ich habe noch zwei andere Punkte, die da ein bisschen mit reinspielen.
Ja, ich denke auf deinen Punkt gerade bezogen, dass es einfacher ist, das sieht man ja schon am Beispiel der Dallas Mavericks. Ja. Die Bemühungen, Luka Doncic einen zweiten All-Star-Level-Spieler an die Seite zu stellen, die waren ja da. Man hat für Porzingis getradet in der Hoffnung, dass er dieser Spieler sein kann. Man hat sich in der Free Agency bemüht um jemanden wie DeMar DeRozan. Im Porzingis Fall hat es nicht geklappt. In DeRozans Fall, wenn er da nicht hin will, dann kann man da auch nicht so viel machen. Und man sieht ja seit Jahren, dass die Mavericks zumindest Ansätze von Bemühungen zeigen, Luka da sind so einen Spieler zur Seite zu stellen, was halt aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert hat. Und deswegen kann ich mir halt vorstellen, sagt man einfach, okay, dann konzentrieren wir uns halt darauf, dass wir Luka Shooter an die Seite stellen, dass wir schauen, dass wir da um ihn herum ein Team bauen können mit guten Verteidigern, ihm irgendwo einen Big Man an die Seite stellen, mit dem er viel Pick and Roll laufen kann, wie jetzt auch Christian Wood zum Beispiel, und da so ein bisschen das Two-Man-Game fördern. Aber es ist halt einfach leichter für ein Team wie die Mavericks, Luka mit haufenweisen Rollenspielern zu umstellen, als ja diesen zweiten Spieler zu bekommen. Von daher auch häufig, denke ich, diese Art, ein Team zu bauen, einfach aus der Not heraus, dass es halt einfach für einige Teams unmöglich ist, beziehungsweise deutlich schwerer ist als für andere Teams, weil sie nicht so eine attraktive Free Agency Destination sind oder weil sie nicht die Picks haben oder die tradebaren Spieler, um da mehrere Stars miteinander zu vereinen. Von daher ist das ein Trend, den wir, glaube ich, in den letzten Jahren immer mehr sehen.
Und was damit reinspielt, nicht nur im Teambuilding, sondern auch dann tatsächlich auf dem Parkett, einen solchen Superstar zu haben, über den so ziemlich alle Offensivbemühungen laufen, erleichtert das Spiel ungemein, vor allem für die Rollenspieler drumherum. Also wenn du Dorian Finney-Smith bist oder Maxi Kleber oder Reggie Bullock, du musst halt einfach selten schwierige und schnelle Entscheidungen treffen. Du bist viel häufiger in der Situation, dass du im besten Fall natürlich einfach nur einen offenen Dreier kriegst oder zumindest von Luka so in Szene gesetzt wirst, dass der nächste Schritt relativ eindeutig ist. Und es gibt Situationen, da geht das schief. Gegen wen war das im Spiel neulich? Gab es diese eine Szene kurz vor Schluss, die Mavs wollten einen Game-Winner, hätten einen Game-Winner gebraucht und Luka spielt im Short-Roll. Ich glaube, es war Maxi Kleber. Und die Mavericks setzen aber diese 4-gegen-3-Situation sowas von katastrophal in den Sand und spielen dann sogar ins Aus. Du weißt, welche Szene ich im Kopf habe, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr, gegen wen es war. Das war irgendwann neulich vor ein, zwei Wochen.
Ich hatte sie in meinem Video mit drin.
Ach ja.
Das war 25. November war das, weiß ich noch, da ich mit meinem Onkel das Spiel zusammen geschaut. Ich weiß aber nicht mehr, gegen was, gegen die Pelicans?
Das kann gut sein.
Ich glaube, es war gegen die Pelicans. Genau, Luka 4 gegen 3 und dann spielen sich Kleber, Finney-Smith und ich weiß nicht, wer sonst noch den Ball mehrmals zu und verlieren dann am Ende. Aber darüber hatten wir letzte Woche auch ein bisschen geredet, dieses ganze Advantage-Creator-Extender-Capitalizer-Ding, dass da die Mavericks auch nicht so aufgestellt sind, wie man das im Optimalfall ist. An der Seite von so einem Spieler, der so viele Vorteile kreiert.
Und ich glaube auch, den Gedanken vielleicht ein bisschen weitergeführt, ich glaube, der moderne Superstar, auch wenn wir ein bisschen in die Geschichte zurückgucken und wie sich diese Heliozentrik entwickelt hat über die Jahre, das ist ja kein neues Konzept per se. Es gab ja auch vor allem in den 90ern, in den 2000ern, damals hat man es Hero Ball genannt, diese Michael Jordan, Allen Iverson, Dirk Nowitzki zum Beispiel, 2010, 2011 war ja diese berühmte Saison, eine Meisterschaft ohne zweiten All-Star an seiner Seite. Das waren aber alles Fälle, auch in gewisser Weise Fälle von Heliozentrik, in dem Sinne, dass du einen überragenden Scorer hattest, an dem sich deine Bemühungen orientiert haben. Aber dieser Trend, dass der Spieler im Zentrum deines Systems sowohl der beste Scorer als auch der beste Playmaker deines Teams ist, das ist ein relativ neues Konzept. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass der Basketball an sich sich verändert hat. Und dass ja auch in gewisser Weise die Ausbildung oder die Anforderungen oder die Orientierungspunkte eines jungen Spielers, wenn er es in die Liga schaffen möchte. Ich glaube, das Spiel hat sich einfach so entwickelt, dass Scoring und Playmaking immer mehr korrelieren. Ich habe da einen interessanten Artikel gelesen, wo das auch statistisch belegt wurde. Ich führe das jetzt hier nicht aus, ich habe es mir auch nicht notiert oder so. Das war ziemlich hoch und ich bin, glaube ich, in Mathe und Statistik nicht gut genug, dass ich das hier jetzt kompetent hätte wiedergeben können. Aber es wurde quasi auch bewiesen, dass in den letzten Jahren Scoring und Assist-Zahlen, die ja der beste Indikator für Playmaking irgendwo sind, immer, also der Zusammenhang, dass die immer mehr korrelieren. Und ich glaube, das hat tatsächlich damit zu tun.
Ja, das Pick and Roll hat sich im letzten Jahrzehnt zum beliebtesten und am meisten verbreitetsten Playtype von NBA Offenses entwickelt. Und du musst halt als Pick and Roll Playmaker, wenn du dein ganzes Team um das Pick and Roll herum baust, dann musst du halt auch in der Lage sein, deine Kollegen zu finden. Sei es dein Partner in diesem Two-Man-Game oder halt die drei Spieler daneben. Und wenn du das nicht kannst, dann kannst du nicht die erste Option eines Teams sein und der Spieler mit der meisten Usage, der die meisten Ballhandling-Aufgaben übernimmt. Von daher müssen diese Spieler einfach auch vielseitig sein. Und man sieht es ja an Beispielen von Luca, LeBron, James Harden. Das sind elitäre Scorer, die halt aber auch gleichzeitig zu den absolut besten Passspielern gehören. Und man kann halt das eine auch nicht voneinander trennen. Je mehr Scoring-Gefahr du ausstrahlst, desto mehr Aufmerksamkeit bekommst von der Defensive, desto offener sind deine Kollegen. Und wenn du dann aber daraus dann nicht Kapital schlagen kannst, dann schadet das auch wieder dem gesamten Team. Man kann das gar nicht so getrennt voneinander, glaube ich, bewerten. Und die Spieler, die wahnsinnig gute Scorer sind, aber halt keine guten Passspieler, da ist die Offensive dann irgendwo limitiert. Und wenn es andersrum ist, genauso, wenn ein Spieler ein sehr guter Passspieler ist, aber halt als Scorer keine Gefahr ausstrahlt und es gar nicht so richtig erst schafft, Defense zu durchbrechen und die Mitspieler frei zu spielen, dann gibt es da auch Probleme. Von daher sind die besten Offensiven in der NBA die Spieler haben, die sowohl passen, dribbeln, als auch werfen können und für sich selber kreieren.
Ja. Und ich glaube auch, dass der Effekt, den diese Spieler auf ein Spiel haben können, hat sich durch die Dreierrevolution und durch das Aufkommen von Spacing als diesem zentralen Prinzip, wir haben neulich unsere Folge gehabt, in der wir sehr ausführlich über Spacing gesprochen haben, du hast schlichtweg mehr Platz und das erleichtert es dir, über einen solchen Perimeter-Creator deine Offense laufen zu lassen. Du hast obviously dann auch mehr Shooter drumherum, bessere Shooter drumherum, mehr Fokus darauf, Dreierschützen freizuspielen, dann wiederum die Driving Lanes zum Korb freizuspielen. Hört euch gerne unsere Spacing-Folge nochmal an, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich glaube auch, dass diese Entwicklungen in den letzten, also die Dreierrevolution hat ja so richtig krass begonnen mit dem Breakout von Steph Curry, so um 2013 rum, 14. Und ich glaube, auch das ist etwas, das diesen Trend der heliozentrischen Offenses auf jeden Fall begünstigt hat.
Und es ist halt viel, viel einfacher für so einen Pick-and-Roll-Ballhändler wie Luca, der die ganze Zeit am Perimeter agiert, die Offensive aus diesem Playtype heraus zu steuern, als wie wir das aus früheren Zeiten kennen, aus dem Post heraus. Früher war, also das ist Pick-and-Roll, der am meisten gelaufene Playtype, die am meisten verbreitete Angriffsstrategie in der NBA ist, das war ja noch nicht immer so. Früher waren es Post-Ups und es ist halt viel, viel schwerer, eine ganze Offensive zu lenken und Würfe für deine Kollegen auch zu kreieren und vielseitig zu sein aus dem Post heraus und im Pick-and-Roll. Erstmal kann Luca sich jederzeit den Ball selber vortragen und sagen, okay, jetzt beginne ich damit. Im Post musst du dann erstmal entweder selber dahin dribbeln oder angespielt werden, was sich heutzutage schon schwierig gestaltet, weil Teams so vielseitig und gut schon diese Post-Entry-Pässe verteidigen können. Und man es häufig sieht, zum Beispiel in der Nugget-Serie gegen die Suns in der Zweitrunden-Serie 2021, dass Jokic kaum den Ball im Post bekommen hat. Oder dass die Sixers auch jahrelang massive Probleme hatten, Joel Embiid überhaupt zu finden, wenn er im Post anspielbar war. Und dann ist es natürlich schon mal deutlich schwerer, da deine komplette Offensive herumzubauen, wenn du es in einem Viertel der Angriffe, wo du es machen willst und überhaupt nicht schaffst, dem Spieler da den Ball zu geben. Und das hat halt Luca nicht. Der kann den Ball selber vordribbeln. Und dann kannst du halt viel, viel vielseitiger sein. Du kannst die Screens an verschiedenen Orten stellen. Du kannst einen stellen, du kannst zwei stellen. Du hast verschiedene Möglichkeiten, ob Spieler abrollen, rauspoppen, verschiedene Variationen. Das heißt, du kannst wirklich deine komplette Teamoffensive auf diesem einen Spielzug in den unterschiedlichsten Variationen aufbauen. Und das kannst du halt mit keinem anderen Playtype in der NBA so machen. Und ich glaube, auch deswegen ist es einfach häufig so, dass man das sieht und dass Luca einfach Angriff für Angriff das macht, weil es funktioniert und weil es halt für die Mavericks am einfachsten ist, als immer wieder verschiedene Sachen auszuprobieren und immer wieder irgendwie andere Leute kreieren zu lassen. Dann gibst du einfach den Ball Luca, der macht was Geniales damit, Angriff für Angriff für Angriff. Es entsteht ja aus mathematischer Sicht effizienteste Look, entweder für Luca oder für die Teamkollegen. Und es ist eine Offensive, die zumindest, wenn Luca auf dem Parkett steht, zu einem überwiegenden Teil funktioniert. Sicherlich auch nicht perfekt ist, aber die zumindest dann funktioniert, wenn Luca spielt, vor allem auch in der regulären Saison.
Ja, absolut. Und diese historische Entwicklung, dass vor allem in den letzten Jahren die heliozentrischen Offensiven viel häufiger geworden sind. Ich habe in die Cleaning the Glass Datenbank reingeschaut und habe mich da ein bisschen drin vertieft. Und ich habe Saison für Saison nach Spielern gesucht, die mindestens 35% Usage hatten. Die Cleaning the Glass Datenbank geht bis zur Saison 2003, 2004 zurück. Und in diesen Jahren, also wir haben aktuell in der Liga, haben wir 6 Spieler mit einer Usage von mindestens 35%. Das sind Luka, Giannis, Embiid, Ja Morant, Trae Young und Shai Gilgeous-Alexander. Letzte Saison hatten wir auch 6 Spieler. Die gleichen 5 Namen, aber Paul George statt Shai. Im Jahr davor waren es 4 und im Jahr davor in der Bubble-Saison waren es 7 sogar. Mit Russell Westbrook und James Harden, die es geschafft haben im selben Team bei den Rockets. Man muss dazu sagen, sie haben beide relativ viele Spiele verpasst. Sie haben auch ohne einander gespielt, aber das ist trotzdem sehr, sehr beeindruckend. Aber selbst wenn man davor ansetzt, in der Saison 2018, 2019, waren es zum Beispiel 3. Im Vorjahr waren es 2. 2016, 17 war dann nochmal eine krasse Saison mit 6. Unter anderem Russell Westbrook bei den Thunder, der die höchste Usage aller Zeiten aufgelegt hat mit 45,8%. Also nochmal 3 Prozentpunkte krasser als das, was Luka gerade macht in seiner MVP-Saison. Und die Jahre davor, also beginnend 2015, 16, ratter ich jetzt einfach mal durch. 2, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 0, 0. Also noch Mitte der 2000er Jahre, zum Beispiel in der Saison 2003, 2004 und auch im Jahr danach, 2005, war Allen Iverson der einzige Spieler, der überhaupt eine Usage von mehr als 30% hatte. Und inzwischen ist dieses 35 plus einfach keine Seltenheit mehr. Wie gesagt, die letzten Jahre 6, 6, 4 und 7. Es ist ein deutlicher Trend. Und es ist aber auch, also das sind Regular-Season-Zahlen alles. Die Playoff-Zahlen, da kommen wir gleich zu, die hast du dir ein bisschen angeschaut in den letzten Jahren, was die Contender und die Titelgewinner angeht. Es macht ja irgendwo auch Sinn, dass du in der Regular Season, wenn du solche Spieler hast und solche Spieler, also die Qualität in der Liga, die Qualitätsdichte, auch an der Spitze, es gibt einfach mehr Allrounder, mehr Offensiv-Superstars als je zuvor wahrscheinlich. Es sichert dir halt in der Regular Season einen gewissen Floor. Wir haben vor der Saison darüber gesprochen, dass dir Luka Doncic im Prinzip eine Top-10-Offense garantiert. Wir haben darüber gesprochen, dass Trae Young dir eine Top-10-Offense garantiert, was übrigens bei den Hawks gerade überhaupt nicht aufgeht, die Rechnung. Aber gut, das, was wir zu Anfang angesprochen haben, je mehr Possessions es gibt, in denen dein bester Offensivspieler und unter Umständen sogar ein historisch guter Offensivspieler und Playmaker den Ball in der Hand hat, umso besser ist tendenziell deine Offense. Das macht ja irgendwo Sinn. Die großen Sorgen entstehen dann, wenn man sich drüber unterhält. Erstens, gibt es einen Plan B? Und dann kommen wir dann zum Stichwort Playoffs. Und zweitens, kann der Spieler das handeln, dass er so viel Usage, so viel Verantwortung auf seinen Schultern hat? Sowohl mental, weiß ich nicht. Ich glaube, die Jungs sind ganz zufrieden, dass viel über sie läuft. Aber vor allem natürlich körperlich. Das ist bei Luka das große Thema gewesen in den letzten Jahren. Aber wenn wir jetzt in Richtung Playoffs denken, was hast du da rausgefunden in Sachen Usages?
Vielleicht nochmal ganz kurz der Nachtrag zu den Zahlen, die du gerade gebracht hast. Ich kann mir vorstellen, dass ein Grund, warum es es damals nicht in dieser Art und Weise gab, war, dass, und wir hatten das ja auch gerade, du hast es ja auch gerade angesprochen mit dieser Dreierrevolution, heute steht in der Jobbeschreibung von vielen, vielen NBA-Spielern, du sorgst bitte für Spacing und nimmst den Dreier, wenn du den Ball bekommst. Und das war ja zu der damaligen Zeit nicht so, dass Spieler nur auf dem Parkett steht mehr oder weniger offensiv, um für Spacing zu sorgen, wirft zu spielen, vielleicht einen extra Pass, whatever. Das war ja alles viel auf die offensiven Lasten wurden halt auf mehreren Schultern verteilt, weil es einfach nicht diese Spieler gab, die einfach nur, um für Spacing zu sorgen, quasi auf dem Parkett standen, weil zu der damaligen Zeit war das ja noch nicht so, dass das alles so sehr darauf beruht hat, irgendwo einen Vorteil zu kreieren, rauszukicken und dann werden die Dreier genommen. Von daher wäre das, glaube ich, für mich auch eine Begründung dafür, dass es zu der damaligen Zeit einfach viel mehr Spieler gab, die eine höhere Usage haben. Und wenn es mehr Spieler gibt, die im Team, die eine höhere Usage haben, dann ist natürlich die eine Usage von dem Superstar dementsprechend dann halt auch nicht so hoch, wie das zu der heutigen Zeit ist. Ich habe zu der Zeit nicht Basketball geguckt, keine Ahnung. Das ist jetzt von mir nur eine Überlegung, um das vielleicht ein bisschen zu erklären. aber dass da einfach dass immer wieder mehrere Spieler gab, die selber was kreiert haben und verschiedene offensive Stützen im Team. Und so war es ja auch zum Beispiel bei den Dallas Mavericks damals. Dirk als Beispiel genannt vorhin, das war heliozentrisch, aber Dirk hatte eine Usage von 30%. J.J. Barea hatte eine Usage von 30%. Man hatte halt mehrere Spieler, die Offensive kreieren konnten und es war nicht einfach nur, gib Dirk den Ball und dann entsteht in jedem Angriff entweder ein Dirk-Wurf oder von ein Wurf, der von Dirk irgendwie aufgelegt wurde. Mhm. Von daher, ja, ist es, denke ich, eine Begründung dafür.
Absolut. Und auch das, was ich vorher meinte, diese Trennung zwischen Playmaking und Scoring. Also Dirk Nowitzki war damals natürlich irgendwo ein heliozentrischer Scorer, aber die Playmaking-Aufgaben, die gingen dann halt eher in die Hände von J.J. Barea, von Jason Kidd, von Jason Terry zum Teil. Und auch Jordan, Iverson, die hatten alle, das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Position, also das geht ja Hand in Hand, dass die Position oder die Rolle des klassischen Point Guards, wie man ihn noch vor 10, 15 Jahren kannte, der stirbt ja langsam aus. Also diese Pass-First-Playmaker-Connector-Guys, die gibt's ja heutzutage nicht mehr so sehr. Das sind dann halt heute die Luka Doncics und die Ja Morants, die gleichzeitig der beste Scorer ihres Teams sind. Wenn man sich die, also zum Beispiel in der Saison 2005, 2006 gab es drei Spieler mit einer Usage von mindestens 35. Kobe Bryant, Allen Iverson, Tracy McGrady. Was haben die drei Spieler gemeinsam? Das sind Scorer gewesen. Kobe Bryant berühmt dafür, dass er nur dann gepasst hat, wenn es unbedingt nötig war. Allen Iverson genauso, T-Mac genauso in seiner Prime. Diese Doppelrolle von bester Scorer und bester Playmaker, die hat so ganz krass tatsächlich vielleicht erst mit Russell Westbrook angefangen, so wie wir das heute kennen. Und im Schritt davor natürlich mit LeBron James in seinem ersten Cavaliers-Stint. An der Stelle vielleicht ganz kurz der Hinweis in eigener Sache. Das neue Got Next Magazine ist inzwischen draußen. Die Abonnenten unter euch, die werden es schon im Briefkasten gehabt haben. Ich habe meins gestern bekommen, es geht um die 2000er, wo wir gerade beim Thema sind. Und ich habe dort einen Artikel geschrieben über das legendäre Playoff-Spiel von LeBron James gegen die Pistons 2007, als er 48 Punkte gemacht hat und ich glaube 28 der letzten 29 Punkte seines Teams und so weiter. Ich habe mir das ein bisschen durch die...
Es waren 29 der letzten 30.
Oder so. Gut, dass du das besser weißt als ich, nachdem ich den Artikel geschrieben habe.
Ja.
Genau, also da der Hinweis in eigener Sache. Wer Lust hat, sich noch eine Ausgabe zu sichern, unter anderem eben mit meinem Artikel über dieses Spiel und wie das jemand wie wir, ein Millennial oder sogar jemand aus der Generation Z, wie sie so schön heißt, wie jemand dieses Spiel und diese Ära wahrnimmt. Damit habe ich mich befasst. Da habe ich einen schönen kleinen Text geschrieben. Wenn ihr Lust habt, den zu lesen und viele, viele andere wirklich coole Texte über diese 2000er-Ära von dem Who is Who der deutschen Basketball-Bubble. Du bist tatsächlich dieses Mal nicht dabei, aber auch du bist im Got Next Autorenteam vertreten. Wir packen euch den Link in die Folgenbeschreibung, wer Lust hat, sich da noch eine Ausgabe zu sichern. Unbezahlte Werbung an der Stelle. Werbung in eigener Sache. So, jetzt aber genug in der etwas weiter zurückliegenden Vergangenheit geschwelgt. Du hast dir Playoff-Zahlen in Sachen Usage und in Sachen Heliozentrik angeschaut aus den letzten Jahren. Was hast du da rausgefunden?
Ja, also zum einen habe ich mir mal angeguckt, was so die krassesten Usage-Rates von einzigen individuellen Spielern in den letzten Jahren waren. Vielleicht für dich erstmal als kleine Raterunde, was noch nicht die Trivia-Frage natürlich sein soll. Was denkst du, was war in den letzten, also sagen wir seit 2018, die höchste individuelle Usage von einem Spieler in den Playoffs? Welcher Spieler und in welchem Jahr? Was denkst du?
Ich könnte mir Wizards Westbrook tatsächlich vorstellen. In dem einen Jahr, als sie in der ersten Runde waren. Ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das war. War das 2000? Das war nach den Rockets. War es 2021?
Ja, das war das erste Play-In, das erste Jahr, wo es das Play-In-Turnier gab. Warte mal, das habe ich hier gar nicht stehen, aber kann ja sein.
Nee. Ah, okay.
Nee.
Na dann.
Es war, okay, gut, sag.
Wenn du es so fragst, wird es wahrscheinlich nicht Luca gewesen sein. Das wäre natürlich die Antwort, die da auf der Hand liegt. Seit 2018... Dann James Harden, da war ja dann Chris Paul schon da, James Harden wahrscheinlich auch nicht. Na doch, vielleicht war es Luca?
Es war Luca. Okay.
Na gut.
In welches Jahr, was denkst du?
2020, die Bubble-Serie gegen die Clippers.
Nee, 21. Dann,
aber auch gegen die
Clippers. 21, auch gegen die Clippers, 45%.
Krass, naja.
Wir haben in den letzten Jahren so richtig krasse Beispiele, Luca 2022, war bei 43%, 21 bei 45%. Trae Young 2021 bei diesem Eastern Conference Finals Run war bei 39%. James Harden 2017, 18 und 19 bei jeweils 39%, wobei man aber sagen muss, dass 2018 Chris Paul bei 30 stand. Also da war er dann, auch wenn er eine 39% Usage hatte, hatte er Hilfe. Und LeBron natürlich 2018 auch bei 39%, was auch mit riesigem Abstand die höchste LeBron-Playoff-Usage ever war. Was haben all diese Spieler gemeinsam? Keiner von denen hat gewonnen, beziehungsweise am Ende den Titel. Also gewonnen haben die schon immer mal wieder und auch ein paar Serien, aber den Titel hat keiner von diesen Spielern gewonnen. Was uns ja natürlich dann vielleicht zu der Frage bringen könnte, kann man denn überhaupt Meister werden, wenn einer deiner Spieler so eine krass hohe Usage hat? Und wenn wir hier schon die ganze Zeit über Luka und die Mavericks reden, dann lass uns doch vielleicht mal über den letzten Playoff-Run der Mavericks reden, wo Luka eine 43% Usage hat über die kompletten Playoffs. Die Dallas Mavericks, eines der großen Überraschungsteams gewesen in den Western Conference Finals, ganz überraschend. Ich bin ja dann auch nach Dallas geflogen. Ganz überraschend, um mir da Spiel 3 und 4 anzuschauen und dann leider nicht Spiel 6, weil es das dann leider nicht gab. Aber da hat man ja auch schon gesehen, dass dieser Luka Hero Ball irgendwo an seine Grenzen stößt, wenn man dann gegen ein wirklich, wirklich, wirklich gutes Team spielt. Und aus verschiedenen Gründen hat es da nicht ganz gereicht für die Mavericks, ziemlich deutlich sogar in dieser Serie.
Ja, das stimmt. Und man hat vorher auch in gewisser Weise gesehen, dass er bis zu einem gewissen Punkt halt doch funktioniert. Also die Mavericks haben ja in diesem Playoff-Run zuerst die Jazz und dann die Suns geschlagen. Zwei Top-10-Defenses in der Saison, in der regulären Saison davor, die aber auch gemeinsam hatten. Die Jazz natürlich sehr prominent mit Rudy Gobert, wurde viel drüber gesprochen in den letzten Jahren. Aber auch die Suns mit DeAndre Ayton. Die Defense war relativ eindimensional. Und es fiel dann spätestens im Verlauf des zweiten oder dritten Spiels der jeweiligen Serie, fiel es Luka immer leichter, Mittel und Wege zu finden, diese Defense auseinanderzunehmen. Und der große Unterschied, den dann die Warriors angewendet haben in den Conference Finals und der Hauptgrund dafür, dass das eine sehr deutliche Serie war mit 4-1, die Warriors haben Luka einfach verschiedene Coverages entgegengeschmissen. Und er konnte sich nie, sie haben oft, also wenn er zum Beispiel versucht hat, durch Mismatch-Hunting an Steph Curry oder an Jordan Poole rangeswitcht zu werden, haben sie gehatcht. Wenn der Screener-Verteidiger zum Beispiel Kevon Looney war, haben sie tatsächlich geswitcht. Und Kevon Looney hat dann einen sehr bravourösen Job gemacht darin, vor Luka zu bleiben und eventuelle Würfe zu erschweren. Sie haben aber vor allem, und das wirkt ja auf den ersten Blick sehr unlogisch irgendwo, weil die Mavericks waren ein, oder sind es immer noch, ein sehr auf den Dreier fokussiertes Team. Wir haben drüber gesprochen, Luka plus meistens sogar 4 Shooter drumherum oder mindestens 3 Shooter drumherum. Die Mavericks hatten eine hohe Dreierfrequenz, haben ihre Dreier auch in diesen Playoff-Serien gegen Phoenix und Utah super getroffen. Und die Warriors haben aber trotzdem sich zum Ziel gesetzt, Luka Doncic nicht zum Korb kommen zu lassen, die Driving Lanes zuzumachen und ihm das Leben einfach so schwer wie möglich zu machen und haben dann jeweils den schlechtesten Shooter der Mavericks offen gelassen. Und es wurde in meinen Augen deutlich, und dann hatten sie natürlich noch Draymond Green, das ist ein riesiger, riesiger Faktor gewesen, auch in dieser Serie, als defensiver Quarterback und Roamer und Helper und so weiter. Es wurde aber für mich sehr deutlich, dass bei den Mavericks der Plan B gefehlt hat. Vielleicht war Luka dann auch schon, oder was heißt vielleicht, ziemlich sicher, nach zwei Serien, nach einer langen Saison, er war auch müde, er war einfach zum Teil ausgelaugt und konnte nicht mehr auf diesem krassen Level performen. Aber vor allem hat der Plan B gefehlt, als die Warriors sagten, Luka schlägt uns nicht mit seinen Mitteln, sondern die anderen müssen uns schlagen und die anderen konnten sie halt nicht schlagen. Und da wurde sehr deutlich, dass dieser heliozentrische Ansatz irgendwo auch an seine Grenzen stößt. Du warst zum Teil live vor Ort in der Halle und hast natürlich auch einige Videos gemacht über diese Serie und die Spiele. Was decken sich deine Eindrücke mit dem, was ich gerade gesagt habe?
Hundertprozentig. Man hat gesehen, dass gerade in den Playoffs, wenn so viel vorher gescoutet wird und man den kompletten defensiven Gameplan auf einen Spieler zuschneiden kann und dann hat natürlich auch einen All-Time-Great-Defender wie Draymond Green hat und eine gut funktionierende, gut geölte, gut eingespielte Defense von einem Playoff-Team, dann stößt das irgendwann an seine Grenzen, gerade wenn ein Team so vielseitig verteidigen kann. Wir haben schon Cover gesehen, wir haben Hedge-Defense gesehen, wir haben Traps gesehen, wir haben teilweise einfache Switches gesehen. Die Warriors konnten jede erdenkliche Pick-and-Roll-Defense-Art gegen Luka bravourös aufs Parkett bringen.
Zum Teil haben sie sogar Box-and-One gespielt oder Zone gespielt. Also es waren wirklich, da war alles dabei.
Ja, und all diese Nachteile, die das dann hat, dass wenn dieser eine Spieler, Luka hat ein 108er Offensivrating gehabt in dieser Serie, wenn dann dieser eine Spieler es nicht mehr schafft, für sich selber effiziente Looks zu kreieren und für seine Teamkollegen, dann bricht dieses komplette Kartenhaus zusammen. All dieses ganze System beruht darauf, dass ein einziger Spieler den Großteil des Jobs macht. Und wenn der aus verschiedenen Gründen, in Lukas Fall, weil er müde war, was wir auch in der Serie, in dem Jahr davor gegen die Clippers gesehen haben, dass er einfach dann in Spiel 5, 6 und 7 dieser Serie einfach müde war und dann von Kawhi verteidigt wurde und dann immer nach der Halbzeitpause, vor allem dann auch in den vierten Vierteln, einfach nicht mehr dann dieser Spieler war, der dann vor allem immer in den ersten Vierteln war. Aber zurück zu der Warriors-Serie, das ist das Nummer eins, dass quasi die Rollenspieler, wenn sie dann auf einmal, das ist ja auch für die Rollenspieler eine ganz ungewohnte Situation gewesen, dass Luka ihnen nicht mehr diese Würfe erarbeitet, die sie halt das ganze Jahr übernehmen konnten, dass es dann überhaupt nicht funktioniert, wenn Luka auf der Bank sitzt. Das ist ja jetzt auch das Problem, was die Mavericks jetzt gerade haben. Dieses ganze System beruht darauf, dass Luka alles macht und dann ist Luka auf der Bank und dann müssen auf einmal andere Spieler Sachen machen, die sie halt überhaupt nicht machen, wenn Luka auf dem Parkett steht. Und dann kann man ja auch nicht erwarten, dass es funktioniert. Luka wurde defensiv auch wieder gejagt von Steph Curry und von diesem System. Der Warriors ist auch, das ist auch eines der Nachteile, die Suns hatten. Das habe ich auch ein Video gemacht, in der Serie davor extrem gemacht und dann irgendwann aufgehört damit, warum auch immer. Aber die haben ja Luka wirklich abused und wirklich einen Angriff nach dem anderen Luka involviert. Aber sie wussten, der lässt nicht besonders viel Kraft am defensiven Ende und er ist niemand, der sich halt den Arsch aufreißt, weil er genau weiß, dass er halt offensiv alles machen muss. Aber halt auch, um dafür zu sorgen, dass er defensiv sich trotzdem bewegen muss, damit er dann offensiv nicht mehr so viel Kraft hat, um dann Angriff für Angriff immer alles zu machen. Also diese Taktik funktioniert doch in den Playoffs bis zu einem gewissen Punkt, aber du triffst dann halt irgendwann auf ein Team, was defensiv die Mittel dagegen hat und was dann halt insgesamt vielseitiger ist. Und diese Schwächen, die diese Teamkonstruktion, diese Art und Weise, wie Teams wie die Mavericks konstruiert sind, einfach bestrafen kann. Und in dem Fall haben wir das halt gesehen. Und einer der Hauptgründe auch für das deutliche Aus der Mavericks in dieser Serie, die halt schon in 5 Spielen geändert hat. Hätte es ein Spiel 6 gegeben, ich habe extra meinen Rückflug aus Dallas so gebucht, dass der den Tag nach Spiel 6 geht. Gab es leider nicht, hatte ich noch ein paar mehr freie Tage in Texas, war auch jetzt nicht so schlimm. Aber das war schon ziemlich deutlich,
diese
Serie.
Und ja, wir kommen immer wieder zum gleichen Punkt zurück. Früher oder später braucht es diesen Plan B. Und mit Plan B ist entweder gemeint, in Sachen Coaching und in Sachen System, dass da Mittel und Wege gefunden werden, diese Problematik zu umgehen. Was aber wahnsinnig schwierig ist, weil dann brauchst du halt erstens das passende Personal und das hatten die Mavericks in dem Fall einfach nicht. Man muss ja schon sagen, das Personal der Mavericks, diese Rollenspieler drumherum, wenn du wirklich alles auf eine Karte setzt und diesen heliozentrischen Ansatz machst, dann ist dieses Mavericks-Team drumherum, würde ich behaupten, vor allem auch jetzt dieses Jahr, dass Christian Wood, der noch dazukommt, der bislang noch nicht so super performt, aber ist ja relativ nah dran am Best Case. Du hast Shooter drumherum, du hast Verteidiger drumherum. Glaubst du nicht? Findest du nicht?
Zu einem gewissen Teil ja. Stell Luka Doncic zu den Boston Celtics statt Tatum und vielleicht sogar statt Tatum und Brown. Luka statt Tatum und Brown bei den Celtics und das ist die perfekte Supporting Cast für so ein heliozentrisch angelegtes Team, weil wir haben in der letzten Folge drüber geredet, was so ein bisschen die Celtics-Rollenspieler von den Mavericks-Rollenspielern unterscheidet, ist, dass die Celtics-Rollenspieler diese 3&D, so wie ich es beschrieben habe, Spielertypen sind, die passen, werfen und Close attackieren können. Und bei den Mavericks sehe ich häufig, dass wenn dann 4-gegen-3 Situationen entstehen, dass dann halt nicht die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Dass auch das sind jetzt, also klar, das sind Spieler, die werfen können, aber das sind jetzt auch keine ultra Scharfschützen. Also gemessen an der Qualität der Würfe, die Luka erspielt für seine Kollegen, könnte das, glaube ich, besser sein, was man da rausholt. weil da entstehen ja wirklich in mehr oder weniger jedem Angriff entsteht irgendwo, wo Luka abspielt, ein komplett offener Dreier oder eine Überzahlsituation. Von daher glaube ich, dass man da, selbst wenn man das wirklich so spielen möchte, dass man da immer noch einen besseren Job hätte machen können, dass die Rollenspieler der Mavericks, gerade auch im Vergleich zu denen der Celtics, da schon noch ein paar Defizite haben in einigen Bereichen, in meinen Augen.
Ja, zumindest. Hast du recht, stimmt schon. Aber ja, also dieses Grundgerüst, dass Shooter drumherum sind, dass Verteidiger drumherum sind, aber du hast absolut recht, diese Ebene, die gibt es dann schon nochmal, dass die Rollenspieler auch breiter aufgestellt sein können in ihrem Skillset. Dass selbst eine solche Zusammenstellung, also du brauchst entweder den Plan B in Form von einer anderen Art von Rollenspieler, einer anderen Art von Personalzusammensetzung und dann noch ein ausgeklügeltes System, was halt wahnsinnig schwierig ist, das zu schaffen. Oder du brauchst den zweiten Star, der die Lasten ein bisschen von Luca, in dem Fall Lukas Schultern, nehmen kann. Wir haben letzte Woche viel über Jason Tatum und Jaylen Brown gesprochen. Das ist im Moment so das Paradebeispiel von Plan A und Plan B und Stars, die dann auch noch gut zusammenspielen, harmonieren und gemeinsam eingesetzt werden. Das Gegenbeispiel sind im Moment meine Atlanta Hawks, die mit DeJounte Murray zwar diesen zweiten Star geholt haben, wo es aber einfach überhaupt noch nicht passt. So. Ja, müssen wir jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber dieses Zusammenspiel zwischen Trae Young und DeJounte Murray geht sehr, sehr stark in die Richtung Your Turn, My Turn, dass dann zum Beispiel Murray, wenn Trey sein patentiertes High Pick and Roll oder irgendwelche Double Drag Screens mit zwei Bigs, so dann wird halt Murray in der Ecke geparkt, Trey Young genauso, wenn es andersrum läuft. Das sieht einfach sehr statisch alles aus, sehr, ja, sehr hart mit anzusehen. Das machen die Mavericks dieses Jahr zum Teil besser, dass Luca häufiger, und vielleicht ist das ein guter Übergang, dass wir jetzt mal ein bisschen ausführlicher tatsächlich über Luca sprechen. Das haben wir noch gar nicht so sehr getan. Weil, und du hast ihn jetzt neulich für dein Video nochmal ausführlicher gescoutet, auch wenn das schwer vorstellbar scheint, aber der ist ja nochmal besser geworden dieses Jahr. Was sich nicht nur an den Zahlen abliest, sondern auch an seiner Spielweise. Die Mavericks machen dieses Jahr, wie ich finde, einen besseren Job, ihn in Szene zu setzen. Er kommt häufiger dann auch mal Offball und bekommt dann erst den Ball und kann attackieren. Er wird häufig in Post-Ups geschickt, wo er natürlich einer der effizientesten Post-Up-Spieler der gesamten Liga ist. Welche Veränderungen im Vergleich zum letzten Jahr, über das wir jetzt, also dieses Playoff aus, haben wir jetzt gesprochen, welche Veränderungen siehst du und welche Entwicklung siehst du bei ihm persönlich jetzt gerade, wo er nochmal Schritte nach vorne gemacht hat?
Also so besonders krasse Veränderungen im offensiven Spielsystem der Mavericks konnte ich jetzt nicht beobachten, in meinen Augen. Ich finde, Jason Kidd macht da jetzt nicht unbedingt den allerbesten Job in dieser Saison, was man ja schon so ein bisschen am Record der Mavericks ableiten kann, die ja bisher jetzt echt, also wir wollen natürlich absolut nichts zu tun, als ob die Mavericks bisher eine gute Saison spielen und von daher sicherlich die Offensive läuft, solange Doncic auf dem Parkett steht. Aber bei vielen, vielen anderen Sachen läuft es überhaupt nicht. Auf deine Frage bezogen, ich glaube, Luca ist individuell nochmal deutlich besser und vielseitiger geworden. Man hat diesen Off-Ball-Stuff, den du gerade angesprochen hast, den haben wir letzte Saison auch schon so gesehen. Also das ist jetzt keine neue Erfindung in dieser Saison gewesen. Was halt neu ist, ist, dass Luca ein besserer, kompletterer Spieler nochmal geworden ist. Die Post-Ups, du hast es angesprochen, da sahen wir letztes Jahr deutlich, deutlich seltener. In dieser Saison geht er super häufig direkt in den Post. Nicht nur, wenn er ein Mismatch hat, sondern mittlerweile gegen wen auch immer er möchte. Und er ist, wie du es gerade auch schon gesagt hast, da unfassbar effizient. Einer der besten Post-Up-Spieler in diesem Jahr. Was Fußarbeit angeht, hat er sich nochmal enorm weiterentwickelt. Trifft Fadeaways mittlerweile. Hat diesen Move, wo er den Fadeaway antäuscht und dann seinen Gegenspieler in die Luft bekommt und dann aber doch vorbeizieht. So insgesamt ist das Spiel nochmal langsamer geworden für ihn. Und er ist nochmal besser daran geworden, Defense zu sezieren, hat jetzt dann halt auch einen Pick-and-Roll-Partner, mit dem er halt endlich, das ist vielleicht so ein bisschen der große Unterschied in den letzten Jahren, dass er mit Porzingis konnte er ja nie so wirklich Pick-and-Roll laufen, weil gegnerische Teams es einfach immer geswitcht haben und Porzingis konnte halt überhaupt keine Mismatches irgendwie attackieren und bestrafen, im Gegensatz zu Christian Wood. Das heißt, dass Doncic jetzt endlich auch diesen Partner hat, mit dem er das Two-Man-Game laufen kann und Christian Wood kann dann rauspoppen, kann abrollen. Wenn geswitcht wird, dann kann Wood die Mismatches attackieren irgendwie oder Luca dann. Das ist so ein bisschen neu. aber die Dallas-Offensive insgesamt ist immer noch alles andere als perfekt und ist, man hat halt nicht so wirklich Alternativen. Spencer Dinwiddie, Pick-and-Rolls funktionieren nicht so wirklich. Christian Wood, Post-Ups, wenn es jetzt nicht gegen irgendein krasses Mismatch ist, funktionieren nicht so wirklich. Das ist alles keine Art und Weise, wie Offensive kreiert wird. Es ist halt immer, Luca muss irgendwas machen und wenn die Kollegen danach irgendwas machen dürfen, dann auch nur, weil durch Luca dann irgendwie ein Mismatch entstanden ist. Dann ist das dann auf einmal Dinwiddie gegen irgendeinen Big Man gestellt wird und dann darf Dinwiddie mal einen Angriff was machen oder Wood gegen irgendeinen kleinen Spieler und dann darf er mal, wenn Luca auf dem Parkett steht, aber das entsteht ja auch immer nur, weil Luca davor irgendwas gemacht hat. Ja, insgesamt immer noch nicht so, dass Dallas hier besonders viele Spielzüge läuft oder besonders krassen Stuff macht. Also ich glaube, dass Dallas offensiv so gut ist in diesem Jahr, wenn Luca spielt. Sie sind insgesamt auch nur auf Platz 10 vom Offensivrating, in Anführungszeichen nur. Liegt dann auch wirklich zu einem absolut überwiegenden Teil an Lukas Klasse und Qualität und das sollte und könnte höher sein. Selbst mit diesem Team sollte das höher sein, in meinen Augen, als es aktuell ist. Und dass es hoch ist, liegt halt wirklich nur an Lukas absurder Qualität. Weil mit so einem Team, mit so einem Mitspielern, bei dem Coaching und bei dem Team sollte das keine Top-10-Offensive sein und sollte vor allem auch nicht elitär sein. Das ist nur Luca.
Das ist einfach, ja, das ist unglaublich. Vor allem dieses Stichwort, das du gerade gesagt hast, dass das Spiel offensichtlich noch mal langsamer für ihn geworden ist. Es gibt bei dem Videospiel Red Dead Redemption 2, gibt es die Fähigkeit oder die Funktion Deadeye. Das kannst du aktivieren und dann bewegt sich alles um dich rum kurz in Zeitlupe. Und dann du bist dann so eine Art Revolverheld und dann kannst du zum Beispiel 5 Gegner gleichzeitig abknallen. Genau das ist Luca auf dem Feld. Du hast manchmal das Gefühl, er bahnt sich irgendwie seinen Weg an die Freiwurflinie oder in den Post oder in die Zone und drückt dann einmal kurz, bei der PlayStation war es der rechte Stick, drückt dann einmal kurz den rechten Stick und alles um ihn rum bleibt stehen und bewegt sich in Zeitlupe. Und er findet so, so häufig die richtige Lösung, das richtige Passfenster, den Winkel, irgendeinen verrückten Post-Fadeaway übers Brett durch die Maschen zu jagen. Das ist, ja, es war ja sowieso schon seine große Stärke, dieses Spielverständnis und dieses Lenken eines Spiels. Aber er hat es diese Saison nochmal auf ein neues Level gehoben. Und es ist einfach nicht mehr mit Rationalität zu erklären, was der da mal wieder abliefert dieses Jahr. Umso ärgerlicher, dass es weiterhin diesen Plan B nicht gibt und dass das Personal um ihn herum weiterhin nicht, ja, einfach nicht so passt. So dass wahrscheinlich.
Vielleicht ist Kemba Walker ja.
Vielleicht.
Der große Gamechanger.
Vielleicht ist Kemba Walker der große Gamechanger. Was natürlich, wenn wir vielleicht jetzt dann so langsam zu der Beantwortung der Frage, kann man denn so gewinnen? Wir haben es schon angeschnitten. Die Meisterschaftshoffnungen der Mavericks sind natürlich mal wieder gedämpft durch die Verhältnisse, die wir jetzt angesprochen haben. Wie gesagt, du hast dir die Playoff-Usage-Zahlen der letzten Jahre angeschaut. Wie sieht es denn aus mit den Meistern? Wie war da so die Usage-Verteilung?
Bevor ich dir das sage, erstmal das ganz, ganz wichtige Update. Ich habe es gerade auf Instagram gesehen. Lionel Messis Foto hat das Ei offiziell überholt.
Yes!
Und jetzt wieder zu den weniger wichtigen Themen. Ja, ich habe mir mal angeguckt, was die NBA Champions seit den Mavericks 2011, weil das ja so ein bisschen die neue Ära war, das erste Jahr dieser neuen Ära, wieder die Usage-Verteilung waren bei den besten Spielern und ob sich da irgendwas erkennen lässt, was sich daraus ableiten lässt. Erstmal letztes Jahr hatte Stephen Curry bei den Warriors eine Usage von 32%, also auch deutlich weniger als Lukas 43 zum Beispiel, also 32. Regular Season waren es 31, also ungefähr das gleiche Level. 2021 bei den Bucks hatte Giannis eine 32% Usage, die ein bisschen runtergegangen ist im Vergleich zu seiner aus der regulären Saison. 2020 hatte LeBron 34%, was relativ hoch ist natürlich. Und Davis 26% und LeBrons Usage auch runtergegangen im Vergleich zur regulären Saison. 2019 bei den Raptors, Kawhi hatte 32%. 2018 die Warriors, also ich sind ja immer die Meister natürlich. 2018 bei den Warriors, Kevin Durant 31%, Curry 29%. 2017 bei den Warriors, Curry 30, Durant 27. 2016 hatte LeBron eine 32% Usage. 2015 Curry 31%. 2014 bei den Spurs hatte niemand eine Usage Rate von über 31%. 2013 bei den Heat hatte ebenfalls niemand eine Usage von über 31%. 2012 bei den Heat, LeBron 34, Wade 30. Und 2011 bei den Mavericks wieder niemand über 31%. Das heißt, die letzten 11 Meister hatten in ihren Teams keinen Spieler mit einer Usage Rate von 35% oder mehr. Am meisten, am größten war LeBron 2012, wobei er da auch trotzdem einen Kollegen hatte, der eine von über 30 hatte. Das heißt, wir hatten mehr oder weniger keine One-Man-Show bei den letzten 11 Meisterteams. Und du hast gesagt, in dieser regulären Saison haben bis jetzt, was waren es, 6 Spieler, 7 Spieler?
6, ja.
Eine Usage von über 35%. Mhm. Von über 35% und niemand von den letzten 11 Meisterteams hatte eine Usage in den Playoffs von so viel. Was ich so ein bisschen daraus für mich ableiten konnte, ist, dass es sehr, sehr schwer ist, Meister zu werden, beziehungsweise in den letzten Jahren du nicht Meister geworden bist, wenn dein Team so konstruiert war, dass du einen Spieler hattest, der eine enorm krass hohe Usage hat und es fehlt dieser zweite Spieler. Wir haben die Rockets mit Harden damals angesprochen, dass man kann das Argument machen, dass 2018 die Rockets das beste Team der NBA waren und dass die Warriors nur in die Finals gekommen sind, weil sich Chris Paul verletzt hat. Nach Spiel 5 oder am Ende von Spiel 5. Und in dem Jahr hatte Harden eine 39% Usage. Das heißt, das wäre die Ausnahme dieser Regel gewesen. Wobei, ich habe es vorhin schon angesprochen, Chris Paul in diesem Jahr eine Usage von 30%. Das heißt, auch wenn Hardens Usage so enorm hoch war, war er nicht alleine. Und er hatte diese Hilfe. Das heißt, man kann eventuell ableiten, dass es nicht so schlimm ist, wenn ein Spieler, wenn es ein Top-5-Spieler in der NBA ist, eine Usage hat, die enorm hoch ist, wenn er dafür aber auch noch einen Kollegen hat, der ebenfalls eine hohe Usage haben kann. Beispiel Lakers 2020 in der Bubble. LeBron hatte eine 36% Usage in der regulären Saison und dann 34% in der Bubble. Und Davis hatte aber auch eine ziemlich hohe und hat ja auch auf diesem All-Time-Great-Level gespielt. Hätte LeBron jetzt eine 39% Usage gehabt in diesen Playoffs, dann wären die Lakers trotzdem Meister geworden. In meinen Augen. Mhm. Das wäre nicht schlimm gewesen, weil halt LeBron diese Hilfe hatte. Aber ich glaube, wenn ein Spieler so viel macht, weil er es machen muss, weil er keine Hilfe hat, dann wirst du nicht Meister in der NBA. Und wir haben in unserer Folge Was macht einen Contender? Haben wir über unsere wichtigsten Faktoren geredet. In meinen Augen damals der wichtigste Faktor war die Verteidigung, dass du einfach das in den häufig das Team am Ende Meister wird, was die beste Defense der NBA hat. Und der zweite große Faktor war, dass du diesen alles überstrahlenden Superstar hast, dieses Generational Talent, diesen All-Time, auf einem All-Time Great Level spielenden Star, den alle Titelteams in den letzten Jahren hatten, seit den Warriors 2015. Aber ich glaube, dass wir heute aus dieser Folge mitnehmen können, dass es dir nicht reicht, wenn du nur diesen einen Superstar hast, du brauchst auch Hilfe und er kann nicht alles alleine machen. Und selbst wenn wir auf die Bucks schauen, die erst Meister wurden, als Giannis dann Hilfe hatte, als Holiday dann da war, als man die Lasten auf verschiedenen Schultern verteilen konnte, dass die Raptors, klar war Kawhi der Dreh- und Angelpunkt und der Mittelpunkt, aber er hat eine 32% Usage gehabt in den Playoffs. Ja. Das ist deutlich weniger als Luka, Trey, Harden, selbst LeBron 2018, weil da war auch noch Siakam und da war Kyle Lowry und das System. Und von daher eine Offensive, die du auf mehreren Schultern verteilst, die nicht zusammenbricht, wenn dieser eine Star dann verletzt ist oder auf der Bank Platz nimmt. Das ist, glaube ich, der dritte große Faktor, wenn du wirklich Meister werden willst. Ich glaube, dieser eine Spieler kann dich weit tragen in den Playoffs. Du kannst mit Luka Ball, wie wir gesehen haben, in die Conference Finals kommen, auch wenn die Suns das mehr verloren haben, in meinen Augen, als die Mavericks es gewonnen haben, bei aller Liebe. Aber das ist wie ohne da jetzt komplett abschaffen zu sollen, aber das ist wie mit Goberts Playoff-Defense. Du kannst damit weit kommen, aber du triffst halt irgendwann auf diesen Gegner, der daraus Kapital schlagen kann, dass du halt so nur spielen kannst, wie du halt spielen kannst. In Goberts Fall triffst du irgendwann auf Teams, die klein spielen können, auf Stretch-Bigs, auf Teams wie die Warriors oder Rockets oder Nuggets in den jeweiligen Beispielen. Und am Beispiel der Mavericks oder auch Hawks triffst du halt irgendwann dann auf den Gegner, der dann halt besser ist und wo du mit dieser Spielweise nicht mehr weiterkommst.
Ja.
Und Am Beispiel der Hawks war es 2021 waren es dann die Bucks. Am Beispiel der Mavericks letztes Jahr waren es dann die Warriors. Irgendwann ist dann halt Ende, wenn du so konstruiert bist.
Absolut. Das perfekte Beispiel für mich
wäre meine Erkenntnis.
Auf dieses Verteilen auf mehrere Schultern sind tatsächlich die Bucks. Weil es ist ja nicht nur so, dass die Usage von Giannis im Vergleich zur regulären Saison ist in den Playoffs in dem Jahr leicht runtergegangen. Und gleichzeitig ist natürlich die Usage sowohl von Chris Middleton leicht hochgegangen, von 26,3% auf 27,5%. Und vor allem die Usage von Jrue Holiday von 24 auf fast 26%. Also dieses, ja, einfach den Plan B haben. Natürlich war Plan A weiterhin Giannis. Und hätte Giannis nicht das geleistet, was er geleistet hat, wären die Bucks auch nicht Meister geworden. Aber diesen Plan B zu haben, diese offensiven Scoring und vor allem Playmaking-Lasten, Advantage Creation, das auf mehrere Schultern verteilen zu können, gehe ich voll mit dir. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Voraussetzung, um Meister zu werden. Weil du triffst früher oder später auf ein Team, wie du gerade schön gesagt hast, du triffst früher oder später auf ein Team, das ausnutzen kann und bestrafen kann, dass du keinen Plan B hast.
Auch ein sehr gutes Beispiel in meinen Augen sind die Rockets, die ja jahrelang mit Harden Ball sehr, sehr weit gekommen sind und wo das Team ja auch wirklich so konstruiert wurde. Du hast Harden mit seinen ISOs, mit seinen Drives und zum Korb und du hast halt das womöglich beste Spot-Up-Shooting der NBA-Geschichte drumherum. Und das hat funktioniert, bis du dann halt, und man hört dann immer, dass Leute sagen, okay, das lag nicht an Harden, er hat halt einfach nur Pech, dass er gegen das beste Team aller Zeiten gespielt hat. Und das ist richtig, aber den Punkt, den ich ja davor gemacht habe, das kann halt sein, dass du halt irgendwann auf ein Team triffst, was besser ist. Und was vielseitiger ist. Und der Hardenboy, Harden wird immer so dargestellt, als ob er irgendwie ein großer Playoff-Choker wäre. Und sicherlich hatte da Momente dabei, wo er wirklich komplett abgetaucht ist und echt katastrophal gespielt hat. Aber ich glaube, der Grund, dass Harden in seiner Karriere ein Spieler war, der in den Playoffs nicht das Niveau halten konnte, was er in der regulären Saison hatte, ist, dass es halt, Playoff ist ein anderer Sport. Und du siehst in den Playoffs ganz, ganz andere Defenses gegen dich. Wir haben es bei Luca gerade schon angesprochen. Und ich hatte damals, das war eines meiner ersten Videos, wo ich so ein bisschen tiefer ins Detail auch, was Taktik und so angeht, reingegangen sind. Die Warriors haben perfekte Show-and-Recover-Defense gespielt, um Steph Curry zu verstecken, jahrelang gegen die Rockets. Und das siehst du halt in der regulären Saison nicht. In der regulären Saison switchen dann die Gegner meinetwegen gegen die Mismatches an Harden ran. Oder du siehst Drop-Defense oder sowas. Und dann ist natürlich für Harden auch einfacher, mit dieser hohen Usage zu dominieren, immer wieder Würfe zu kriegen. Das sehen wir auch bei Luca. Aber in den Playoffs kannst du halt so komplizierte Taktiken gegen diese Spieler auspacken, wodurch das für die dann deutlich schwerer wird, mit dieser heliozentrischen Spielweise zu dominieren. Und deswegen für mich auch einer der Hauptgründe, warum die Rockets dann in dem Jahr am besten waren, wo Chris Paul halt da war und die Rockets es dann auf mehreren Schultern verteilen konnten und die beiden haben zusammen harmoniert. Das war auch nicht zwangsweise nur diese Ich-bin-dran-du-bist-dran-Offensive. Also man sieht wirklich, dass du in den Playoffs nur gewinnen kannst, wenn du diesem einen alles überragenden Superstar Hilfe geben kannst. Worüber wir aber gerne mal noch reden können, was mir ganz lieb wäre, wenn wir so ein bisschen unterscheiden würden zwischen diesem klassisch heliozentrisch und dem Luca/Harden-Ball, weil das sind für mich nochmal zwei verschiedene Dinge, weil ich will nicht, dass die Leute aus dieser Folge irgendwie mitnehmen, yo, mit Heliozentrik gewinnst du nicht in der NBA, weil da muss dann jeder für sich natürlich so ein bisschen festlegen, wie man das definiert, aber heliozentrisch, so wie ich es ja vorhin vorgelesen habe, ist, dass es sich um einen Spieler dreht und dann kann man natürlich sagen, okay, zu was für einem Teil und Die 2021er Bucks, das hat sich ja trotzdem um Giannis gedreht. Die 2020er Lakers, LeBron, so gut Anthony Davis war, LeBron war ja trotzdem der Mittelpunkt, der Dreh- und Angelpunkt dieser Offensive. Kawhi in dem Jahr davor, so verteilt wie das alles war, und Lowry und Siakam und wer auch immer. Aber Kawhi war ja trotzdem der Spieler, um den sich das alles gedreht hat. Dieser alles überragende Superstar. Das bedeutet, wenn wir sagen, okay, du brauchst diesen Superstar, dann gibt es da einen wirklich schmalen Grat. Du brauchst ihn, aber er darf nicht alles machen. Das ist, glaube ich, das, was die Leute aus dieser Folge hoffentlich mitnehmen oder was wir vielleicht so ein bisschen als Antwort auf diese Frage geben können, oder?
Ja, super, dass du es ansprichst. Das wäre vielleicht, hätte das mehr Sinn ergeben, das vorhin bei der Definition mal kurz zu thematisieren. Aber gut, dass wir jetzt noch wenigstens drüber sprechen. Du hast natürlich völlig recht. Wir haben in unserer Contender-Folge definiert, es braucht diesen Superstar, um Meister werden zu können. Und wenn du diesen Superstar hast, dann heißt es ja auch automatisch, dass viel über den läuft. Und dass es in gewisser Weise muss dein Offensivsystem ja heliozentrisch sein. Und aber auch, wie du sagst, hast du gerade schön gesagt, es ist halt ab einem gewissen Punkt ist es dann ein schmaler Grat. Weil du, also wann ist Heliozentrik nötig und gut und ab wann ist es dann nicht mehr gut und schädlich für deine Meisterschaftshoffnungen? Das ist zum Teil vielleicht sogar eine philosophische Frage, zum Teil aber auch einfach eine Abwägungsfrage in Sachen Teambuilding. So, wir haben jetzt festgestellt, du brauchst einen Plan B, aber du brauchst bis zu einem gewissen Punkt einfach auch Heliozentrik, um Meister werden zu können. Das ist ja vielleicht sogar ein schönes Schlusswort, Fazit. Wie du sagst, hoffentlich ist das die Message, zu der wir jetzt gekommen sind, die wir rausnehmen aus dieser Folge und die hoffentlich auch ihr da draußen rausnimmt. Heliozentrik ja, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und die Frage, kann man mit Luca Ball Meister werden? Die können wir klar mit Nein beantworten, oder?
Ich weiß nicht, ob ich es klar mit Nein beantworte. Vielleicht zu 90%, weil ich glaube, wenn wir jetzt nochmal auf unsere Contender-Folge zurückgucken, die beiden Faktoren, die beiden großen Sachen, die wir da ja, ich weiß nicht genau, ob du das genauso gesehen hast, aber ich weiß, dass es von meiner Seite aus, wie angesprochen war, wahrscheinlich die beste Defense der NBA oder eine absolut elitäre Defense und diesen All-Time-Great-Superstar. Wenn die Mavericks jetzt die beste Defense der NBA jetzt gerade hätten oder im letzten Jahr gehabt hätten, plus Luka und diese gleiche offensive Spielweise, dann weiß ich nicht, ob ich das ausschließen würde, dass dieses Team hätte Meister werden können. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es wirklich hundertprozentig ausschließen würde, dass du damit gewinnen kannst. Ich glaube einfach, dass dann alle anderen Faktoren, Coaching, Verletzungsglück, all das, was wir angesprochen haben, Defense, Shooting der Mitspieler, dass das alles absolut perfekt sein muss, damit es funktioniert, aber ich würde es nicht ausschließen. Ja. Und ich glaube, dass ich auch nach dieser Folge sagen würde, dass Defense und diesen Superstar, dass das immer noch die beiden großen und wichtigen Faktoren sind, wenn du Meister werden willst. Fairerweise, wir haben über unsere Contender geredet, nicht jetzt zwangsweise nur Meister, andere Rahmenbedingungen. Aber was vielleicht auch noch loswerden wollte, wenn ein Team nicht heliozentrisch spielt, wie beispielsweise die Phoenix Suns mit Booker und Paul oder andere Beispiele, wo ein Team vielleicht keinen Top-10-Spieler hat, dann ist das, glaube ich, ein Problem, weil das Team halt nicht diesen Spieler hat. Das heißt, du spielst heliozentrisch, weil du diesen Superstar hast, aber du brauchst halt einen Superstar, um irgendwo den Titel mitspielen zu können. Ja. Das bedeutet also, dass jedes Team in irgendeiner Art und Weise heliozentrisch schon veranlagt ist und um diesen einen Spieler drumherum baut oder um zwei Spieler, weil wenn sie das nicht machen, dann bedeutet das, dass sie nicht diese Spieler haben und wenn sie diese Spieler nicht haben, dann gewinnt es halt in der modernen NBA auch nicht. Also mit zwei Top 20 Spielern, wo allerdings keiner ein Top 10 Spieler ist, wirst du halt genauso wenig Meister. Dann bau lieber um Luca als einen Top 2, Top 3 Spieler herum und setze alles auf ihn, in meinen Augen. Und wenn die Mavericks diese elitäre Defense gehabt hätten, dann hätten sie vielleicht die Warriors auch geschlagen und wären eventuell sogar auch Meister geworden, in meinen Augen. Also ich würde es nicht hundertprozentig ausschließen, aber zu 99% wahrscheinlich.
Ja gut, da gehe ich mit. Da können wir uns drauf einigen. Ja, es muss halt, also wenn du diesen Plan B nicht hast, den Offensiven, dann muss halt alles andere sehr nah dran an perfekt zusammenlaufen. Deswegen, und das ist halt sehr unwahrscheinlich. Nee, finde ich gut. Ich glaube, dabei können wir es belassen, oder?
Ja, was mich dann zu meiner Trivia-Frage bringt, denn heute bin ich wieder dran, ist eine Trivia-Frage, die überhaupt nicht zum Thema dieser Folge passt, aber das muss auch mal sein. Ist eine Trivia-Frage, die du theoretisch, glaube ich, beantworten kannst.
Okay.
Und zwar geht es um Siegesserien und welche Teams in der NBA-Geschichte die längsten Regular-Season-Siegesserien haben, heißt Spiele am Stück gewonnen.
Okay.
Wenn es ist heute die Folge der Definition, die war jetzt vielleicht nicht unbedingt nötig, aber ja, also eine Siegeserie ist eine Serie von Siegen.
Ach so. Okay, danke.
Ja, also Kein Ding. Macht dir vielleicht das ein bisschen leichter, die Frage zu beantworten. Nein, also, was denkst du, welches Team hat die meisten Siege am Stück gewonnen in der M-History? Von den Top 3 weißt du 2 safe, weil das zu deiner Zeit, oder was heißt zu deiner Zeit, aber zumindest in den letzten 12 Jahren war. Ja, aber weißt du vielleicht alle 3 und weißt du vor allem Platz 1?
Boah, 2 waren in den letzten 12 Jahren. Also ich habe jetzt natürlich sofort an die Warriors gedacht, 15, 16. Ich meine, die hatten den besten Saisonstart aller Zeiten. Waren das irgendwie 24 Siege, die sie...
Und ich möchte Datum von Anfang bis Ende.
Genau.
Gegen welchen Gegner das dann geendet hat, das Ergebnis. Ja.
Ich meine, also die Warriors sind bestimmt
Warriors
dabei. Ne?
Die Warriors haben interessanterweise in der Saison 2015-16 haben sie mit 24 Siegen am Stück gestartet. Damals noch nicht mit Steve Kerr. Ich weiß nicht mehr genau, was da war, aber das war mit Luke Walton damals.
Da war Steve Kerr doch irgendwie krank. Na,
er war offiziell Head Coach, aber irgendwas war da. Ja, ich weiß nicht mehr genau, was da war. Aber die Warriors haben mit 24 Siegen gestartet. Allerdings ist ihre Siegesserie noch ein bisschen länger, weil sie in der Saison davor mit ein paar Siegen geendet haben. Also weißt du genau, wie lang?
Ah, saisonübergreifend.
Und denkst du, sie sind auf Platz 1? Ja, das hätte ich vielleicht noch dazu sagen müssen. Aber
ja, dann, keine Ahnung. Genau. Dann sind es, also keine Ahnung, wenn es 24 waren, Ende der Saison waren es vielleicht 9, 10, sowas. Dann sage ich jetzt mal 34.
Nee, sie haben 4 Spiele gewonnen in der Saison davor. Also standen sie am Ende bei 28, wären allerdings auch, wenn es nicht saisonübergreifend gewesen wäre, wären sie trotzdem ein Top-3-Team. Mhm. Also auf Platz 4 sind die Houston Rockets aus 2007-08 mit 22 Siegen am Stück.
Oh, krass. T-Mac und Yao
Ming. Was dir jetzt wahrscheinlich schon sagt, dass die Warriors nicht auf Platz 1 sind, ja. Dass die Warriors damit 24 Siegen auch nicht auf Platz 1 gewesen wären. Sie stehen jetzt bei 28.
Also das Saisonübergreifende, das macht es schwieriger. Ich habe auf jeden Fall die Lakers im Hinterkopf. Die Kobe,
ja, aber
Shaq.
Das ist bei den beiden anderen Teams nicht.
Achso, okay.
Das ist bei den,
ich habe die Kobe-Shaq-Lakers im Hinterkopf und die Zahl, die ich irgendwie habe, sind 33. Oder bin ich da auf dem falschen Pfad?
Die Zahl ist richtig, das Team ist richtig oder das Franchise ist richtig. Die Franchise ist richtig, aber nicht die Ära.
Haben die Kobe-Pau-Lakers 2009, 2010 in der, haben die mal 33 Spiele in Folge gewonnen?
Die Lakers haben von 1999 bis 2000 haben sie mal 19 Siege hintereinander geholt. Aber das ist nicht das, was ich meine. Und sie haben 2012, 2013 haben sie mal 17 hintereinander geholt. Die Lakers haben in der Saison 1971, 72 haben sie 33 Spiele am Stück gewonnen. Die Saison beendet mit einem Rekord von 69-13. Dir fehlt jetzt allerdings noch Platz 3. Und das kannst du eigentlich wirklich, das kannst du wissen. Ist nicht die Zeit gewesen, wo du schon aktiv verfolgt hast. Aber ich glaube, das ist machbar.
Dann werden es vermutlich die Heat gewesen sein. In einer der Heatles-Jahre. Ja, okay.
Die Heat haben 2012-13 haben sie 27 Siege am Stück geholt. Das war wild. In der Saison davor zum ersten Mal den Titel geholt und dann 2012-13 LeBrons zweite MVP-Saison in Miami haben sie 27 am Stück geholt. Ging von Anfang Februar bis Ende März und hat dann geendet in Chicago. Was witzig war, da habe ich neulich ein Video dazu gesehen. Da haben dann Chicago-Fans haben dann irgendwie 27-1 Plakate die ganze Zeit hochgehalten oder so. Und dann haben die Bulls das Ding gewonnen. Aber das war der Höhepunkt der Miami-Ära, ja. wo auch Eis geklickt hat, ein Jahr davor Meister gewonnen und dann alles da weggefegt. Die haben eine 66 Siege geholt in dieser Saison. Aber das sind die 3. Lakers mit 33 Siegen am Stück 1971, 72, dann die Warriors mit 28 und dann die Heat mit 27,
ja, krass,
Siegen am Stück. Die, muss man sich mal überlegen.
Das ist schon heftig. Also ich bin stolz auf mich, dass ich die 33 und die Lakers im Hinterkopf hatte, aber die Ära hat dann nicht ganz gepasst. Das muss ja dann, also 71, 72, es war auf jeden Fall Jerry West, Elgin Baylor
30
und
Jahre
Wilt.
Daneben.
War das dann diese Saison, wo sie endlich Meister geworden sind? Warte, das gucke ich nebenher mal kurz nach. War das die Saison, in der Baylor dann geteilt ist?
Ja, da haben sie ihren ersten NBA-Titel,
okay,
seitdem sie nach LA gezogen sind, gegen die Knicks in 5.
Ja, alles klar. Dann war das Spielen. Das Jahr, in dem sie es endlich geschafft haben. Und diese tragische, ich meine, das habe ich neulich schon mal erzählt im Podcast, diese tragische Geschichte, dass Elgin Baylor dann während der Saison aufgehört hat und dann diesen Triumph nicht mehr mitbekommen hat. Ja, Elgin Baylor hat...
Noch ein Fun Fact zu der Saison. Diese 69 Spiele, die Lakers in dieser Saison gewonnen haben, war Rekord. Und der Rekord stand für 24 Jahre, bis er dann nicht mehr da war.
Bis dann die Bulls.
24 Jahre später hat dann ein Team mit so einem Jordan-Dude hat dann noch drei Spiele mehr gewonnen.
Michael Jordan, der war da klingelt Michael was. Das war doch ein schöner Abschluss. Dieser völlig schlechte Witz war ein schöner Abschluss der heutigen Folge.
Wir hätten auch schon nach dem ersten schlechten Witz die Folge beenden können.
Nach den Dementoren, ja.
Aber dann beenden wir es nach dem. Schönes Ding. Nee, cool, freue mich. Dann bin ich erst in 2 Wochen wieder dran mit Trivia-Frage suchen. Gott sei Dank. Aber dann lieber eine suchen, als eine beantworten zu müssen und mich da dumm anstellen. Das ist dann das kleinere Übel. Gut, damit hätten wir's. War wieder eine super unterhaltsame Folge, die wirklich Spaß gemacht hat, mir zumindest. Ich hoffe, dir auch. Und ich hoffe vor allem auch den Zuschauern hat Spaß gemacht anzuhören. Wir verabschieden uns hiermit. Die nächste Folge kommt dann schon nächste Woche. Und wie ihr seht, bin ich noch relativ neu hier, die Folgen fertig zu moderieren. Nee. Die nächste Folge kommt nächste Woche und da werden wir wieder eure Fragen beantworten. Alle 4 Wochen kommt eine Mailbag-Folge von uns. Schickt uns also gerne schon mal eure Fragen per E-Mail auf allen Socials, auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube, wo auch immer ihr wollt. Wir werden dann jetzt auch Folge droppt Donnerstag. Freitag kommt dann auch der Aufruf nochmal in den sozialen Netzwerken, uns eure Fragen zu schicken. Wir haben auch ein paar coole Fragen aus den bisherigen Aufrufen von vor 4 Wochen, von vor 3 Wochen und von vor 7 Wochen, wo einige Fragen nicht beantwortet haben. Da haben wir ein schönes Dokument angelegt, wo die Fragen auch alle gesammelt werden. Wir freuen uns auf jeden Fall wieder auf eure Fragen und werden diese dann beantworten nach Weihnachten. Von daher auch an dieser Stelle wünschen wir beide euch frohe Weihnachten, entspannte Tage mit leckerem Essen und Familien und Freunden. Wie wirst du dein Weihnachten verbringen, die Feiertage? Wir haben vorhin schon mal ein bisschen drüber gequatscht, aber
naja,
was geht bei dir?
Am 25. natürlich NBA Christmas Day, das versteht sich ja von selbst. Ab 18 Uhr geht's los. Da freue wahrscheinlich nicht nur ich mich sehr, sehr drauf, sondern auch viele von euch da draußen. Und ansonsten, ja, relativ entspannt im Kreise der Liebsten und so weiter. Und das wünsche ich euch, auch ich natürlich, euch da draußen allen eine besinnliche Weihnachtszeit. Schöne, kuschelige Tage im Kreise eurer Familien, eurer Freunde, eurer Partner und Partnerinnen. Und wir hören uns dann nach den Feiertagen wieder. Und an der Stelle, ja, Weihnachten ist auch so ein bisschen immer die Zeit der Dankbarkeit und so weiter, ne? Also an der Stelle.
Auf jeden Fall.
Nochmal von tiefstem Herzen vielen, vielen Dank für den Support in den letzten 10 Wochen. 10 Wochen, Julius. Das ist doch verrückt.
Wie die Zeit vergeht. Ja,
nächste Woche gibt es nochmal eine Mehrberg-Folge zum Jahresabschluss dann, oder? Nächste Woche ist der 29., wenn dann die Folge rauskommt.
Ja.
Und dann hören wir uns erst im neuen Jahr wieder. Frohe Weihnachten.
Ja.
Und bis nächste Woche.
Macht's gut, Leute. Tschüssi. Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.